Heute endlich mal wieder zu Gast Showmaster und Unternehmer Joko Winterscheid.
Und dann kam schon irgendwann auch der Moment, wo ich dachte, fuck, der Zug fährt ohne mich. So, ich bin nicht mehr, ich finde nicht mehr statt. Hatte so ein Gefühl wie beim FC Bayern. Man ist verpflichtet worden, aber man sitzt nur auf der Bank, dass man nicht bei einem anderen Sender spielen darf. So und habe da auch wirklich kritische Gespräche im Sendern unter Föhring geführt, die nicht zur Freude aller waren, weil ich dann auch sehr, sehr emotional und vielleicht auch unfair werden kann. Man hat mir dann auch die Midlife-Crisis unterstellt, ob ich vielleicht, okay. Wo ich dachte, nein, Mann, ich will einfach nur eine verdammte Show, auf die ich Bock habe und die geil ist.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Er ist aus meiner Sicht eine der spannendsten Personen der deutschen Entertainment-Landschaft und zwar schon seit 20 Jahren, was ja in sich schon eine Riesenleistung ist, so lange da aktiv zu bleiben, relevant zu bleiben, erfolgreich zu bleiben, zwischenzeitlich mit Podcasts, mit Magazinen, natürlich mit verschiedensten Fernsehformaten, mit vielem darüber hinaus, mit Investments. Er ist einfach eine Person, die ich persönlich sehr, sehr schätze und entsprechend auch dankbar bin, dass wir ab und zu persönliche Begegnungen haben, gemeinsam mal eine Reise machen oder ab und zu telefonieren oder halt auch ab und zu einen Podcast machen. Und jetzt war es wieder soweit. Wir haben nach längerer Zeit mal wieder hier einen Podcast aufnehmen wollen, weil es einfach so viele neue Themen in seinem Leben gibt. Wir haben versucht, jetzt in einem langen Format all das zu covern, von Instagram-Accounts, über digitale Investments, über natürlich seine neue Show, über vieles, vieles andere. Am Ende sucht er sogar Hilfe. Wenn ihr selber auch Bock habt, Joko zu helfen, hört bis zum Schluss zu. Ich fasse mich jetzt hier kurz. Der Podcast ist lang genug. Auf geht's! Statt gemeinsam in München zu sein, sitzen wir jetzt hier in Hamburg und in München. Und zwar beschwere ich mich gerade, während die Kollegen die Aufnahme vorbereitet haben, über die Tatsache, dass ich nicht mit dem Schlafwagen nach München hätte fahren können. Denn ich bin eigentlich großer Zugfan und wollte Schlafwagen ausprobieren. Aber es gibt einen Schlafwagen von Hamburg nach München, der ist immer ausgebucht, Joko. Deswegen sitzt du jetzt alleine im
Wirtshaus.
Im Gasthaus.
Wo
bist du da?
Ich habe mir sagen lassen, dass ihr hier im Herrschaftszeiten ein wunderbares Wirtshaus im Tal, wer mal in München ist, bitte unbedingt vorbeikommen. Macht ein, glaube ich, sogar gemeinsamer Freund von uns beiden, Mietja. Und da habt ihr euch nicht lumpen lassen und habt hier in dieses Wirtshaus, was sehr, sehr modern, aber trotzdem sehr traditionell und klassisch ist und eine unfassbare Küche hat, habt ihr ein Podcast-Studio gebaut. Und ich sitze jetzt hier wirklich im Wirtshaus, in diesem Podcast-Studio und gucke in den Laden, der aufgrund der Uhrzeit, was haben wir es denn? Meine Uhr ist stehen geblieben. Wie spät?
Ah, meine nicht, meine ist von IWC, die läuft immer.
Ja, klar, richtig. 11:40 Uhr.
Ja. Ja. Okay, also.
Aber hier ist leider noch nichts los. Also, ich glaube, wenn du hier wärst, würden wir nicht nur ins Gespräch wahrscheinlich anders reinkommen. Wir hätten wahrscheinlich auch schon ein paar drin und das würde das Gespräch wahrscheinlich auch anders machen. aber ich stelle mir das total wild vor, wenn man hier ist und der Laden bums voll und man nimmt hier einen Podcast auf, weil es halt wirklich so hermetisch soundmäßig abgeriegelt ist. Und da draußen ist einfach ein Wirtshaus. Das ist total verrückt gerade.
Die Wahrheit ist, wenn man mich fragt, wo ist eigentlich das beste Podcast-Studio von OMR? Dann würde ich sagen, in München, im Wirtshaus, weil es ist besser als unsere hier in Hamburg. Muss man leider eingestehen. Wir sind dabei noch hier, also wir haben schon gute Studios, aber das da in München ist wirklich jetzt absolut an der oberen Ende, was man so bauen kann. Und wir das Wirtshaus von Mietja ist so drumherum. Also freuen uns da über die Kollabo und dass du da bist. Und jetzt haben wir ja schon im Vorgespräch, als die Kollegen das alles hier zusammengebastelt haben, audiomäßig, uns über die großen Wirtschaftsfails in Deutschland unterhalten, dass mal tatsächlich Mercedes 10% von Tesla gehörten, war mir aufgefallen. Was war dir nochmal eingefallen als großer Fail?
Genau. Es muss doch möglich sein, wenn es eine Bahnverbindung München-Berlin ohne, also ich denke da so Flixbus, Flixtrain mäßig, wenn man die zu einem festgesetzten Mindestpreis, weil man will da ja auch plus minus null rausgehen aus der Rechnung, wenn man da wüsste, da fährt einfach ein Zug durch, ohne zu halten. Also wirklich für die Pendler. Ich kenne so viele Menschen, die ich regelmäßig in diesem München-Berlin-Sprinter sehe, wo ich weiß, die fahren immer so. Also die sind so häufig, also man sagt sich noch nicht Hallo, soweit sind wir noch nicht, aber wo ich mir denke, es gibt doch 100% eine Zielgruppe, die sich über sowas freuen würde. Es gab damals, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, den Metropolitan von Hamburg ins Ruhrgebiet.
Da habe ich damals viel gefahren.
Genau, da bin ich auch super viel mitgefahren. Also super viel nicht, aber da gab es dann auch diese Staffelung. Das war damals, glaube ich, sogar als Angriff auf die Hapag-Lloyd Express. Das war die erste deutsche Billig-Airline, glaube ich. Weil da konntest du dann auch Tickets in so einem Staffelprinzip kaufen. Und der Zug hat von Hamburg bis, ich glaube, Duisburg nicht einmal gehalten oder Essen oder so war der erste Stopp. Und ist halt durchgefahren. Und du warst irgendwie in 3:50 warst du in einem hochmodernen für die damalige Verhältnisse Zug, wo du dann einen Bereich hattest, wo du Ruhe hattest, dann hattest du einen Entertainment-Bereich, da hast du so einen DVD-Portable-Player bekommen und konntest dir dann DVDs angucken, dann gab es ein Restaurant, aber das war so mit schwarzen Ledersitzen und indirekt beleuchtet und innen Holz vertefelt, aber so ganz cool, modern. Und ich denke mir immer so, warum hat da keiner dran festgehalten? Und du hattest gerade...
Absolut. Warum attackiert die Bahn nicht noch mehr die Kurzstrecken? Das fragt man sich. Also den Nachtzug, ich würde ja den Nachtzug wirklich nach Hamburg, München nehmen. Der ist immer ausverkauft. Also ich meine, da gibt es sogar eine Nachfrage. Das macht jetzt zum Teil die österreichische Bahn, die das dann anbietet, dann fährt man auch bis nach Innsbruck weiter von Hamburg aus.
Ja.
Also es ist auch so Hamburg-Frankfurt, könnte man genau sagen, einfach durchfahren, Hamburg-Frankfurt, um da sozusagen den Flug zu attackieren. Also auf jeden Fall, das sind so ein Themen, der hatten, glaube ich, gerade auch noch gesprochen über, du isst jetzt ja vegane Weißwürste, die Kollegen im Wurstbereich gibt es ja ein Beispiel, wo es echt, oder im Fleischbereich Rügenwalder, wie es echt gut geklappt hat, sozusagen da so einen Wandel selber auszulösen. Finde ich sehr beeindruckend, kommt demnächst in meinem Podcast. Aber wir müssen mal über die Bahn und dieses Tesla-Ding finde ich auch echt krass. Also, dass mal Mercedes 10% daran gehört hat, dass die mal Tesla gerettet haben, das weiß kaum einer.
Das wusste ich auch nicht. Das klingt fast so ein bisschen wie so eine Urban Legend, wo man denkt so,
nein, kannst du googeln. Krass. In der seriösen Presse, also da stand wohl Tesla wirklich vor dem Ruin und da hat Mercedes sich ein 10%-Paket gekauft, ich weiß nicht für wie viel, aber dieses Paket wäre jetzt, glaube ich, irgendwie ungefähr halb so viel wert wie ganz Mercedes.
Krass.
Aber okay, um sozusagen noch mehr in die Wirtschaftswelt reinzukommen, kurze Frage an dich zum Einstieg. Hast du schon mit deinem neuen Chef telefoniert, wollte ich dich fragen.
Nee, ich habe nicht mal mit meinem alten telefoniert.
Ach, wirklich nicht?
Rainer, ich hab die Folge tatsächlich hier gehört, da bin ich mit dem Auto von Bremen nachts, weil ich am nächsten Morgen im Rheinland sein musste, bin ich nachts von Bremen nach Düsseldorf im Auto gefahren und habe die Folge tatsächlich mit Rainer Bourgeois gehört. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Wir haben uns kennengelernt persönlich, aber das ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig mit dem CEO von ProSieben Video- oder Telefonkonferenz hätte.
Ich hätte gedacht, dass die dich so ein bisschen mehr umgarnen und sowas, also dich und Klaas, dass ihr so ja da schon sehr, sehr wichtige Bestandteile seid des Senders.
Ich würde weder ja noch nein sagen. Also wir haben halt, glaube ich, auf einer anderen Ebene miteinander zu tun. Also bei mir sind halt die inhaltlich verantwortlichen Menschen, die mir sehr, sehr nahe sind. Also von Wolfgang Link, Daniel Rosemann, Hannes Hiller, Daisy und also alle, mit denen wir inhaltlich arbeiten, das sind die, mit denen wir zu tun haben. Auf so einer wirtschaftlichen Ebene im Sinne von Führung, also Vorstand und Co., ist es eher wenig. Also Konze war tatsächlich jemand, der regelmäßig einen Austausch gesucht hat, Ebeling auch. Da gab es auch immer wieder dann so quartalsmäßig oder halbjahresmäßig, je nachdem, wie es in den Kalender gepasst hat, witzige Mittagessen, das weiß ich noch, mein Lieblingsmittagessen mit Thomas Ebeling war damals, der kam ja von, oder war auch mal bei Pepsi eine Zeit lang und ich hatte damals einen Freund, der in der Getränkeindustrie so ein ganz cooles Produkt am Start hatte und auch wirklich sehr, sehr erfolgreich damit war, aber sehr nischig und der meinte so, ey, mir fehlt irgendwie so eine Expertise, da nochmal von außen mit jemandem in so einer Welt reinzuschauen, so wie machen die Großen das, aber natürlich, wenn ich jetzt an Coca-Cola oder so rantrete, das will ich gar nicht, ich will gar nicht mit diesen ganzen Monstern konkurrieren, sondern ich will meine coole Nische beibehalten, aber will irgendwie so ein bisschen mich besser aufstellen können und ein bisschen besser verstehen, was sind so eigentlich die Next Steps, die man dann so gehen kann in Produktion und auch Sourcing und allem, was dazugehört. Der Ebeling, der war doch mal bei Pepsi und ich so, war der? Und er so, ja. Und dann meinst du, ja, du, dann frage ich dir mal, ob der sich die Zeit nehmen würde, sich mit dir mal kurz auszutauschen. Dann habe ich damals tatsächlich Thomas eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey Thomas, hab hier einen Kumpel, hab hier ihm das Produkt genannt. Dann hat er sich das angeguckt und dann meinte er so, ey du, wir haben doch dann und dann das Mittagessen, dann soll er einfach dazukommen. Und das war für alle, die bei diesem Mittagessen, also Klaas Agentur, Wolfgang Link, damals Daniel Rosemann und alle, die so quasi in unserem Dunstkreis irgendwie das Gefühl hatten, dass sie in einer gewissen Wichtigkeit bei so einem Mittagessen dabei sein sollten. Wir waren bestimmt 10 oder 12 Leute, saßen wir bei einem Italiener, bei dem Stammitaliener von Herrn Ebeling in München und auf einmal ging die Tür auf und mein Kumpel Hesam kam rein und hebte die Hand und ich habe so zurückgewunken und dann meinte ich nur so, du Thomas, das ist der Hesam. Dann meinte ich so, ja du, dann gehen wir doch mit dem rüber. Und dann haben wir uns an einen anderen Tisch gesetzt und haben dieses komplette Mittagessen, wo es auch so um strategische Ausrichtung und so geht, torpediert. Und es war mir aber gar nicht so klar, weil ich dachte, die sprechen jetzt in einer Viertelstunde. Und Thomas hat sich so total in diese Situation verliebt, dass man sich da wieder über Beverages unterhalten konnte und hat dann wirklich Hesam mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und dann haben wir nachher auch noch eine Viertelstunde unsere Themen besprochen, die natürlich jetzt, glaube ich, für Thomas inhaltlich gar nicht so relevant waren, weil wir klar wussten, was Sache ist, aber dieser Termin war vorbei und wir standen auf dem Parkplatz. Thomas wurde beim Fahrer abgeholt und fuhr zum nächsten. Und alle guckten mich an und sagten nur, was war das denn? Und ich so, was meint ihr? Und die so, bringst du einen Freund mit zum Essen mit Thomas? Und ich so, nee, der hat so eine Frage. Und Thomas hat gesagt, er nimmt sich die Zeit. Jucho, das war unser Termin mit Thomas. Du kannst doch nicht Freunde zum Mittagessen mit Thomas Ebeling mitbringen. Und dann können wir all das, was wir besprechen wollen, nicht besprechen. Aber das, finde ich, sagt auch sehr viel über Thomas Ebeling, weil ich glaube, von dem wurde und wird auch immer noch so ein Bild gezeichnet, des Enfant Terribles, wo sicherlich vielleicht hier und da auch was dran ist. Aber ich habe den immer als sehr, sehr coolen Manager, der sehr offen war für alle Themen, kennengelernt und konnte tatsächlich genauso. Also da weiß ich, kursieren viele Geschichten zu beiden. Ich kann bei weder der einen noch der anderen Personalie irgendwelche schlechten Erfahrungen teilen.
Machst du denn trotzdem manchmal Sorgen um ProSieben? Weil ich meine, das ist deine Hauptstandbein, das ist dein Hauptjob, aber allem, was du nebenher machst, kommt ja on top, aber ich meine, das Fernsehen ist für dich ja die Basis. Und wenn man, ne, jetzt so auf den Börsenkurs guckt, auf die ganzen Prognosen guckt, dann wird es ja da schwieriger in den nächsten Jahren möglicherweise. Ist das was dich besorgt? Da sagst du, nee, für mich reicht's immer?
Nee, also ich glaube, auch da muss man wieder trennen. So, es gibt den Wirtschaftszweig und den kreativen Zweig. So, ich bin nicht verantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg des Senders. Ich bin dafür verantwortlich, das, was ich kreativ innerhalb des Senders leisten kann, mit meinen Leuten bei der Florida TV und mit Klaas so anzuliefern, dass die daraus den größtmöglichen wirtschaftlichen Erfolg machen können. So, ich glaube, da muss man wirklich in Kompetenzen denken, weil who am I? Ich würde den Laden wahrscheinlich innerhalb von 3 Wochen gegen die Wand wirtschaften, wenn man mich da ans Steuer lassen würde. Das ist natürlich ein riesiges Konstrukt in einer Welt, wo sich gerade so viel verändert, wie, glaube ich, in wenigen oder in vielen, also oder anders gesagt, ich glaube, überall ist gerade Transformation das eine große Thema. Und sicherlich gilt es, die Frage auch für ProSieben zu lösen. So, wo geht die Reise dahin? Aber das ist nicht meine Baustelle. Und da bin ich auch nicht derjenige, der jetzt da irgendwo öffentlich eine Meinung zu äußern sollte, was die richtige oder falsch, oder was in meinen Augen denn richtig wäre. Weil ich weiß, dass die Menschen, die wir da um uns herum haben, mit denen wir im Daily Business zu tun haben, das ist einzigartig, wie wir da arbeiten miteinander. Und das ist auch wirklich in der Bereitschaft zu. Klaas hatte diese Doku Route 4 aufgetan und sagt so, ey, das ist doch auch ein Thema, was auf diesem Sender stattfinden muss, das ist relevant, man muss aufzeigen, welcher Missstand auf dem Mittelmeer in Bezug auf Flüchtlingspolitik etc. herrscht und wie die Arbeit da von der libyschen Küstenwache und etc., wo man sagt so, ja, die sind ja da, um quasi zu retten, aber was die am Ende da machen, alleine so eine Bereitschaft von einem Senderchef wie Daniel Rosemann zu sagen so, nee, du hast vollkommen recht, das gehört ins Hauptprogramm um 20.15 Uhr und auch Klaas, der dann so eine Doku über seine privaten Kontakte halt klar macht. Das, finde ich, ist etwas, das soll mal ein anderer Sender uns nachmachen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Geschwindigkeit, in der wir uns relevanten Themen nähern und auch in der Auseinandersetzung, wie man sich diesen Themen nähert, sicherlich auch mal besser und mal schlechter, aber das auf allen anderen Sendern genauso, finde ich, ist das schon eine einzigartige Konstellation, die es so, finde ich, persönlich kein zweites Mal gibt. Und das war auch der Grund, warum...
Glaube ich sofort.
Aber das ist so der Grund, warum ich mich jetzt auch nochmal über Jahre an diesen Sender bereitwillig gebunden habe, weil ich voll Bock habe, da auch genau diese Transformation mitzugehen und auch mitzugestalten, inhaltlicher Natur. Aber blöd gesagt, wenn jemand aus Italien da kommen wollen würde und den Laden übernimmt, weiß ich nicht, wie das kartellrechtlich ist, aber das muss man dann alles mal sehen, wenn es dann soweit ist, wenn es kommen sollte. Sind das aber Themen, die werde ich nicht beeinflussen mit meiner Arbeit. Also ich kann mit dem, was ich mache, muss ich irgendwie so größenwahnsinnig man hier und da vielleicht manchmal auch ist in der eigenen Wahrnehmung, muss ich mir ehrlich eingestehen, was kann ich und was können die? Die Verantwortung von Rainer Beaujean, und ich finde, der hat in der Zeit, wo er da war, sicherlich einen sehr, sehr guten Job gemacht, weil der hat es alles in sicherere Fahrwasser gebracht. Aber nochmal, who am I, das irgendwie öffentlich zu kommentieren, weil das wäre
so. Ich meine auch gar nicht kommentieren, nur generell Sorge haben um das Medium Fernsehen, weil ich meine, weißt du, was ich mir vorstelle, ist, okay, hast du nicht, okay.
Nee,
okay.
Also wirklich null, weil ich glaube, das ist, da muss man unterscheiden, wenn ich mich jetzt wirtschaftlich in dieses Unternehmen einbinden wollen würde und sage, pass mal auf, du bist jetzt der neue CEO, hier sind meine Ratschläge, wird er mir einen Vogel zeigen und sagen, sag mal, ganz ehrlich, du bist hier für Inhalt zuständig. Und genauso wäre es aber, glaube ich, auch so, und das ist auch, glaube ich, auch ein unausgesprochenes Gesetz, dass ich mich nicht bei unserem CEO einmische und der CEO aber auch nicht sagt, ich hätte da gerne eine andere Farbe in dem Studio, sondern dass das halt auf inhaltlicher Ebene mit den Menschen auseinandergenommen und diskutiert wird, mit denen ich da zu tun habe. Aber zurück zu der Frage, ich habe keine Sekunde Angst, dass dieses Medium nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht mal vor 20, 30 Jahren funktioniert hat. Weil ich finde, mit Wer steht mir die Show ist es uns schon gelungen, nochmal zu beweisen, wie viel Menschen du vom Fernseher versammeln kannst mit einem komplett neuen Format. Und das Format ist nicht aus den USA oder Asien irgendwo eingekauft, sondern es ist eine selbstentwickelte Show aus dem Hause Florida, wo ich mich wahnsinnig über den Erfolg freue, aber natürlich auch sehe, es funktioniert. Sicherlich kann man drüber reden, wenn wir da irgendwie 20%+ machen, Marktanteil, sind das noch die gleichen Zuschauer in Zahlen oder ZuschauerInnen in Zahlen, die da irgendwie am Start sind, wie vor 20 Jahren? Nein, sind sie nicht. Aber das ist ja auch logisch, weil vor 20 Jahren gab es gefühlt dann nur 3 Programme und dass die sich darauf konzentriert haben, auf diese 3 Programme, ist ja alleine schon heute anders, weil da will ich gar nicht nur über TV reden, sondern auch über die Möglichkeiten, wie ich mich sonst entertainen lassen kann, von Streaming über Audio, über, ich meine, warum machen wir einen Podcast jetzt hier? Weil auch da jemand hört und wenn jemand um dienstags um 20.15 Uhr, wo meine Sendung läuft, sich lieber entscheidet, den OMR-Podcast mit Philipp Westermeier und meiner Person zu hören, dann ist das eine Zuschauerin, die fehlt, aber für mich kein Drama, weil dann ja auch in der, reinen Zahlen-Auseinandersetzung ja mittlerweile auch eine Nachgewichtung stattfindet, wie viel wurde denn nochmal digital konsumiert. Also wir merken, es ist eine Transformation, ja, und wir merken, dass es da noch viele Schritte gibt, die man irgendwie verbessern muss, aber habe ich Angst davor, dass das alles dem Ende entgegengeht? Nein. Ansonsten hätte ich, glaube ich, auch ein Riesenproblem, weil der Vertrag, den ich unterschrieben habe, ist so langfristig, da würde es mir dann selber um die Ohren fliegen.
Okay, verstanden. Also, dann sag mal, also erstmal Glückwunsch. Du hast ja gerade von der Show gesprochen. Wer steht mir die Show? Damit, das hast du unterschlagen. Hast jetzt schon irgendwie den Fernsehpreis gewonnen. Es ist sozusagen eines der erfolgreichsten Konzepte überhaupt wahrscheinlich der letzten Jahre im deutschen Fernsehen. Ist das denn jetzt zu 80% bei dir irgendwie am Zähneputzen entstanden, diese Show? Oder ist das dann so, man sitzt sich hier und sagt, wir müssen was Neues machen? Wirklich?
Nein, das möchte ich mir gar nicht alleine in den Hut stecken. Ich glaube, so eine Idee passiert nie alleine. Also wenn ich die Story, ich fasse sie sehr kurz. Wir haben ewig nach einem Konzept gesucht, nach Halligalli, was ich machen könnte. Klaas wollte unbedingt Late Night machen, das war für den gesetzt. Und das war auch klar und das war auch kein Thema. Ich hatte kurz aber auch so Ideen wie, ja, man, ich könnte ja, keine Ahnung, The Voice moderieren oder so. Also ich habe für mich zu dem Zeitpunkt nach Halligalli gar nicht so eine Vorstellung davon gehabt, was will ich denn überhaupt? Und musste für mich erstmal finden, was ist das denn, was ich will? Dann haben wir angefangen, Konzepte zu entwickeln für mich, was wir ja auch bei uns sehr, sehr gut in der Firma können, dass wir so maßgeschneidert eine Show konzipieren für Klaas oder für mich oder für uns beide. Aufgrund des Teams, das uns auch schon so ewig kennt, wirklich maßgeschneidert, weil wahrscheinlich kaum jemand anderes die Sendung so machen würde, wie wir sie dann machen, weil das einfach wirklich so in dem Grundverständnis, wer ist Joko und was ist diese Show, damit sie mit ihm auch funktioniert. Da haben wir von Talk über auch eine Form von Late Night, über Reise, über alles gesprochen und haben auch einige davon bei ProSieben gepitcht und viele von denen wurden auch bei ProSieben mit Kusshand genommen und wir haben sie dann selbstständig wieder abmoderiert, weil immer irgendwo dann doch nochmal so ein Haken kam von, nee, das ist es nicht, nee, das passt nicht, nee, ja, hier, das funktioniert so nicht. Und dann kam schon irgendwann auch der Moment, wo ich dachte, fuck, der Zug fährt ohne mich. So, ich finde nicht mehr statt. Hatte so ein Gefühl wie beim FC Bayern, man ist verpflichtet worden, aber man sitzt nur auf der Bank, dass man nicht bei einem anderen Sender spielen darf. So, und habe da auch wirklich kritische Gespräche im Sendern unter Führung geführt, die nicht zur Freude aller waren, weil ich dann auch sehr, sehr emotional und vielleicht auch unfair werden kann. Man hat mir dann auch die Midlife-Crisis unterstellt, wo ich dachte, nein, Mann, ich will einfach nur eine verdammte Show, auf die ich Bock habe und die geil ist, an der ich Spaß habe. Und das finden wir andauernd, aber dann finden wir auch immer wieder den Haken, warum es nicht gut wäre, das zu machen. So, wo ist das, was ich machen kann? Und es hat fast 2 Jahre gedauert. So. Und da habe ich einen sehr langen Atem bewiesen und alle anderen, die mit mir gearbeitet haben, auch. Und ich glaube, da haben auch sehr viele drunter gelitten, dass ich sehr schlecht drauf war, dass ich zu der Zeit auch, glaube ich, sehr unerträglich gewesen bin, wenn es dann, also sehr kurze Zündschnur inhaltlicher Natur, wenn ich gesagt habe, so, das ist doch scheiße, das will ich nicht. So, also da war ich, glaube ich, auch nicht fair immer zu allen. Habe das aber, glaube ich, mit sehr vielen auch wieder klarziehen können und bin da mit allen im Reinen. Und dann gab es irgendwann die Idee, dass wir Quiz machen. Und aus dieser Quiz-Situation kam dann aber natürlich die Frage, was für ein Quiz soll das denn sein? So, wie soll sich das denn anfühlen? Kann man da Geld gewinnen? Kann man da eine Reise gewinnen? Was kann man da überhaupt gewinnen? Weil Quiz hat ja immer das klare Ende eines Siegers oder einer Siegerin. Und da muss es dann auch was für geben, wenn man das geschafft hat. Und da haben wir nichts gefunden. Und da war es dann aber wirklich so, Stichwort Zähneputzen, dass Schmiddi, unser kreativer Geschäftsführer bei der Florida, mich abends anrief. Und es war im ersten Lockdown, wo die sich dann quasi zusammengeschaltet hatten in Berlin und gesagt haben, wir brainstormen mal ohne dich, weil das manchmal dann auch so ist, wenn man mit in solchen Brainstorming-Meetings sitzt oder in Calls ist, ist es manchmal auch so, dass vielleicht die eine oder andere Person nicht das sagt, was sie auf dem Herzen hat, weil sie denkt, wenn Joko das jetzt scheiße findet, das ist ja auch blöd so. Und manchmal ist so ein Meeting ohne mich dabei dann vielleicht ergiebiger, weil halt alle frei raus sagen können, was sie denken, ohne so das Gefühl zu haben, dass ich vielleicht eine Form von Enttäuschung äußern könnte über die Idee, die da gerade vorgetragen wurde. Und das war dann so ein Meeting, wo die alle sich im Videocall zusammengesetzt haben und Schmiddi rief mich abends um 11 an und meinte nur, Joko, wir haben nichts. Und ich so, was heißt das? Ja, wir haben Quiz, aber wir haben keine Idee. Was ist der Preis? Wir haben immer von so einem Money-Can-Buy-Price gesprochen. Also, weil wir wussten, wir werden keine Millionen wie Jauch kriegen und auch keine halbe Million wie Raab, die sich dann multipliziert oder addiert auf die nächste Folge, wenn man sie nicht gewonnen hat. Und mein Gott, wer will schon noch für eine Reise in eine Fernsehsendung kommen und für ein Auto schon gar nicht mehr gefühlt? Ne? Man muss ja auch sagen, wir sind ja sehr verwöhnt, was dann so die Preise angeht in deutschen Fernsehshows. Und dann kam aus dem Nichts von mir, was ist denn, wenn wir um die Sendung spielen? Und dann meinte Schmiddi nur, bist du bescheuert? Wir haben jetzt 2 Jahre nach einer Show gesucht, wir sind beim Quiz, wir haben noch keine Lösung. Und du sagst, du willst um die Sendung spielen, das macht gar keinen Sinn. Dann hätten wir ja gar keine Sendung für dich suchen müssen, dann hätten wir ja irgendwas konzipieren können. Dann habe ich gesagt, so, nee, das ist ja Quatsch, aber stell dir mal vor, ich hoste und ich verliere im Finale gegen irgendeine Person. Also zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht ein Panel und eine Wildcard und all das. Und habe nur gesagt, so, aber der Gewinn ist die Show. Du musst dann die Show moderieren. Also du bekommst eine Sendung auf ProSieben. Und zu dem Zeitpunkt hätte es auch noch sein können, dass da 4 quasi Menschen aus dem Alltag sitzen, also keine Prominenten, sondern dass das dann einfach so auch vielleicht ein Katapult so DSDS-mäßig sein kann, wobei DSDS, glaube ich, noch nie jemand hervorgebracht hat, aus dem wirklich was geworden ist, aber du weißt, was ich meine. Das war dann so witzig für uns, dass wir gesagt haben, lass uns morgen früh nochmal telefonieren und wenn das morgen früh immer noch so witzig ist, wie wir es gerade finden, dann sollten wir sofort beim Sender anrufen und keine Zeit verlieren. Dann war es wirklich so, wir haben immer noch Tränen über die Dummheit dieser Idee gelacht, aber auch die Möglichkeiten schon so ein bisschen eruiert und dann haben wir auch gesagt, ja, es müsste aber eigentlich mit ein paar Prominenten sein, weil wie geil wäre das, wenn da irgendwie eine Schauspielerin oder eine Musikerin oder was auch immer am Start wäre, die dann so eine Sendung wirklich komplett aus ihrer Haltung heraus, wie die Sendung verstehen machen könnten. Also du eigentlich so ein Chamäleon an Show hast, das jedes Mal komplett anders daherkommt, wenn jemand gewinnt. Und dann auch die Wildcard-Position. So, und eigentlich müsste auch jemand von außen dazukommen, der nichts mit dieser Welt zu tun hat, dem man die Chance gibt, eine 20.15 Uhr Primetime-Show zu moderieren. Und die Idee wurde immer konkreter. Und wir haben es Daniel Rosemann damals am Telefon gepitcht und Hannes Hiller. Und die haben beide Tränen gelacht und haben auch gesagt, das ist so bescheuert, das müssen wir machen. Und dann ging die Arbeit halt los. So. Aber das war halt wirklich, wenn du so willst, der Zahnputzmoment war der Moment, wo ich abends bei mir in der Küche auf der Bank in der Ecke saß und wirklich niedergeschlagen war und aus dem Nichts herauskam, wir spielen um die Sendung. Und woher auch immer das kam, das ist manchmal aber, glaube ich, kennen viele wahrscheinlich so einen Moment, man sagt was und man fällt einem auf, wie genial die Idee ist. Aber es freut mich umso mehr, weil es auch manchmal Identifikationsthemen natürlich mit so einer Show geben könnte, wenn man die einfach hingestellt bekommt und sagt, ja, die ist mega geil, aber man selber hat gar nicht so einen Teil dazu beigetragen. Aber dadurch ist es auch ein Teil von mir, der diese Sendung zu dem gemacht hat, was es ist und man kann sie mit Leben füllen und man ist da stolz drauf und deswegen bedeuten mir diese Preise, die man da gerade nicht nur für mich, sondern auch mit dem Team gewinnt, auch so unfassbar viel, weil wir halt einfach eine so lange Durststrecke alle durch hatten, dass wir da jetzt einfach gerade so eine Belohnung erfahren, tut einfach unfassbar gut und ist das Schönste, was so als Belohnung kommen kann, wenn man dann da auch so Leute wie, keine Ahnung, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Shirin David, Teddy, Fari, Olli, wirklich.
Wonach wählt ihr die aus? Wollte ich dich fragen, wonach, also wie kommt ihr auf die Leute? Das ist ja schon auch eine wilde Mischung. Also von Shirin David bis hin zu, weiß ich nicht, Olli Schulz ist schon eine Stretch.
Ja, oder auch Thomas Gottschalk, ne, wo man auch sagt, so ja, krass, genau, dass er da hinkommt, und Elias und Palina in der ersten Staffel. So, das ist einfach, am Ende ist es so eine Bauchgefühlsmischung. Ist die. Also in der ersten Staffel, fairerweise, hatte man ja gar keine Erfahrungswerte. Da haben wir einfach nur gehofft, dass, oder ich persönlich habe gehofft, dass Elias, Palina und Thomas Gottschalk zusagen. Und das war dann auch so. Ich habe gesagt, so, ey, ich habe eine neue Sendung, die bedeutet mir wahnsinnig viel. Ich brauche dich irgendwie 14 Tage in Berlin, hättest du Zeit und Bock. Ja, bin ich am Start, bin ich dabei. Und das ist auch wirklich dann so schön zu merken, wie bei einer Palina und bei einem Elias da wirklich auf so einer freundschaftlichen Ebene, glaube ich, auch so dieses, da unterstützen wir dich, dazu kam. Und bei Thomas Gottschalk einfach so die der Bock, glaube ich, auch war, da bin ich mal gespannt, was das für eine Sendung ist. Das würde ich mir angucken.
Und auch, er macht das 14 Tage. 14 Tage ist ja nicht wenig. Also er hat dann 14 Tage sozusagen seines Kalenders dafür geopfert. Ist da, das ist jetzt schon echt ein Wort, ne?
Ja, genau. Aber dafür hat man danach auch 5 Wochen On-Air-Zeit, ne? Also das muss man ja auch sagen. Ist ja auch was wert.
Wie viel glaubst du denn, wie viel von dem Erfolg ist denn das Konzept an sich und wie viel ist am Ende Joko samt Adressbuch mit ne, den ganzen Namen, die du alle kennst und die auch deswegen dir zum Teil machen? Was würdest du sagen, wie ist die Balance?
Also das ist, da muss ich jetzt fairerweise sagen, das ist jetzt gar nicht nur mein Adressbuch. Ich glaube, manchmal hilft es natürlich, dass man die eine oder andere Person persönlich kennt und dann auch nochmal persönlich anrufen kann und wirklich diesen Wunsch äußert und sagt, hey, und auch nochmal erklärt, wie wichtig mir das ist, dass die Person dann da ist, weil das perfekt in die Konstellation passen würde und so. Ich glaube, das ist eher so ein, das ist tatsächlich ein Teamplay. Da ist Katha, die bei uns in der Firma quasi verantwortlich im Booking ist. Da sind aber noch viele andere Kollegen da mitverantwortlich drauf. Aber Katha ist da die, mit der ich am engsten darauf arbeite, die dann auch immer sagt, was hältst du davon, was hältst du davon? Und wir uns da eng austauschen und die natürlich aber auch in der Firma sich da nochmal eng zu austauschen. Also das ist, würde ich sagen, gar nicht so sehr nur meine Leistung, sondern 100% Team-Effort und glaube ich aber auch das Vertrauen, was wir uns so über mittlerweile dann ja auch 15 Jahre Joko und Klaas so erarbeitet haben, dass wir niemanden vorführen, dass wir immer irgendwie uns sehr viel Mühe geben bei den Sendungen, die wir machen, dass wir wirklich versuchen, so Entertainment zu generieren, was Menschen unterhält und wo es nicht darum geht, Menschen auf Kosten anderer zu unterhalten. So, weil das muss man ja auch sagen, die Wildcard-GewinnerInnen, die wir dann da sitzen haben, für die ist das eine total große Herausforderung, die Situation zu meistern. Und da haben wir auch eine total große Verantwortung, weil wenn die da irgendwie, sag ich mal, jetzt aus einer Unsicherheit heraus vielleicht anders performen, als man sich es vielleicht gedacht hat, dann gilt es, die an die Hand zu nehmen und denen zu helfen, dass die gut durch diese Sendung kommen und nicht die Kamera drauf zu halten und nachher die Person vorzuführen. So. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis, was alle wissen. Und wenn ich eine Ratio sagen müsste, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich 80% Show, also das Format als solches, oder andersrum, vielleicht ist die Ratio sogar andersrum, vielleicht muss man es anders denken. Ich denke gerade laut nach. Vielleicht ist es 80% Personal hier, 20%, das kannst du gar nicht sagen. Das ist, weil es ist so wichtig, wer da sitzt und es ist so wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben und das ist in der ersten Sendung.
Wer hat denn die besten Quoten gemacht? Also welcher Gast war denn mit
also ich nicht.
Am Ende?
immer die Gäste haben die geileren Quoten. Ich glaube von Gottschalk und ich glaube Elias ist ganz weit vorne mit dabei, Thomas Gottschalk. Also es war wirklich immer alles so um die, ich glaube aber Anke Engelke oder Bastian Pastewka haben glaube ich immer noch den Lead. Da bin ich jetzt aber auch überfragt. Was aber jetzt gar nicht heißt, dass mich das nicht interessiert. An dem nächsten Tag, wo die Quote da steht, bin ich unfassbar glücklich. Aber du machst so eine Show ja nicht, weil du dann hoffst, dass du damit nochmal einen Prozentpunkt mehr holst, so, sondern da hast du eh keinen Einfluss drauf. Sondern ich glaube, das ist auch einzigartig. Wir machen uns halt Gedanken darum, wie würde die Show aussehen, die ich mir angucken will. Und wie würde die Show aussehen in den Spielen? Wie müsste das gemischt sein? Was ist der Spaß? Was ist die Ernsthaftigkeit? Was sind die Themen, die man platzieren kann? So, was auch die Band, weißt du, guck mal, ich glaube, man darf die Band auch gar nicht außen vor lassen, weil diese Liveband ist das Unfassbarste, was es an Liveband im deutschen Fernsehen gibt. Und das sage ich nicht aus einer Überheblichkeit heraus, sondern weil das wirklich verrückt ist, wie krass diese Band in dieser Show einen Teil dazu beiträgt, dass es diese Show ist, weil egal wer da hinkommt und so ein bisschen ein Gespür für Entertainment, für diese Unterhaltungswelt hat und aus der Musik oder überhaupt aus der Branche kommt, ist halt beeindruckt davon, wie unfassbar die sind und wie sehr das auch hilft, wenn du da runterkommst und da spielt eine Liveband das Opening-Thema weiter und die trägt dich da wirklich auf deren Spiel an deinen Platz. So. Und das merkt jede und jeder in diesem Studio und das transportiert sich auch wieder nach draußen. Und ich glaube, die geheime Zutat, die wir da haben, ist eigentlich die Spielfreude, die wir miteinander haben, weil das ist, glaube ich, was, das kannst du dir nicht ausdenken, das kannst du auch nicht künstlich herstellen. Das ist das, warum Leute Bock haben, das zu sehen, weil sie spüren, dass wir da ernsthaft, bei aller Ernsthaftigkeit von, ich will das hier gewinnen, trotzdem der Spaß im Vordergrund steht. So, also wenn ich im Finale stehe, kenne ich keine Freunde mehr, aber der Weg dahin ist für mich so ein bisschen eher das Spiel. Und in der ersten Folge will ich da natürlich gewinnen. Wenn ich die erste jetzt verlieren würde, wäre das jetzt nicht meine Traumsituation für keine Staffel so. Ist aber auch schon passiert. Hat Mark Forster dann übernommen. Und es ist aber wirklich total schwer zu sagen, ob das Format 80% ist und 20% sind die Leute. Weil ich würde schon sagen, dass das Grundformat sehr gut ist, aber in jeder Staffel uns neue Facetten zeigt, die wir so gar nicht in der Entwicklung bedacht hatten, die sich aber einfach aus der Situation heraus ergeben, wo man denkt so, ach krass, das gehört auch noch dazu. Das ist, wenn du so willst, wie ein Diamant, der schon einen sehr, sehr guten Schliff hat, wo du aber nochmal richtig rangehst mit jeder Staffel, ganz unbewusst, aber nochmal Ecken und Kanten schärfst und irgendwann wird es vielleicht dann ein Brillant. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt wertiger ist als ein Diamant, aber es hört sich auf jeden Fall besser an. Aber du weißt, was ich meine. Also es ist wirklich so, trotzdem glaube ich, aber ist auf der anderen Seite auch 80% die Leistung derer, die da sitzen, weil die füllen diese Sendung, der ich gerade 80% zugetragen habe.
Ich merke schon deine ganze Leidenschaft, wie du da rausspulst. Also du musst gar nicht mehr dazu sagen. Das ist ja man merkt wirklich jetzt, wie du da erleichtert bist und das feierst und da irgendwie dankbar für bist. Sag nochmal ganz, wie viele Menschen schauen das jetzt, also in Sehbeteiligung, also absoluten Zahlen, wie viel hast du da live davor, wenn es zum ersten Mal ausgestrahlt wird?
Also da musst du natürlich immer, 14:49 ist was anderes als 3 bis 49, aber da bewegen wir uns so schon in einem guten Millionen, also guten Millionenbereich im Sinne von 1,5, 2 kriegen wir da schon zusammen. Und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten, wo auf dem Samstagabend du auch der Marktführer mit 900.000 Zuschauern sein kannst, ist das für auf dem Dienstag auf jeden Fall schon mal eine Ansage.
Ja, absolut. Also okay, aber es sind immer noch 1 Million Menschen, aber natürlich, wenn man mal guckt, das Beste, was man im Fernsehen holen kann, wahrscheinlich, wenn die jetzt demnächst WM ist und Deutschland kommt weit, dann gucken vielleicht 20 Millionen. Das ist absolut Maximum.
Oder wenn Thomas Gottschalk werden das macht, ja.
Sind sie dann 20? Ich hätte das eher so.
Nee, ja, aber das ist ja dann auch, ich weiß nicht, was die Sendung da. Ich bin wirklich, das ist eine Riesenschwäche von mir, was, glaube ich, auch alle wirtschaftlichen Erfolge meines Lebens bezeichnet. Ich bin sehr schlecht bezahlt. Ich kann leider nicht so almanachmäßig, ich habe mir jetzt auch keine Zahlen vorbereitet. Hättest du das wissen, hätte ich gewusst, dass du da so viel drüber reden willst, hätte ich mir da ein paar Zahlen hingelegt vorher.
Ich
finde es ja total schön, dass wir darüber sprechen, weil das auch wirklich, ich finde es auch schön, dass du sagst, man merkt, dass da so eine Leidenschaft in mir kommt, weil das ist wirklich, das kann man nicht in Worte fassen und das ist auch wirklich das größte Kompliment. Ich habe jetzt letzte Woche noch einen blauen Panther gewonnen für die Sendung, als aber auch unsere Redaktions- oder Executive Producerin Julia Mehnert für das ganze Team und die Arbeit, die da reinstecken, was ich auch so geil finde, dass sie es gesehen haben. Und dann hast du da wirklich von Thomas Gottschalk über Teddy Teclebrand, Riccardo Simonetti, name them, die dann nochmal so eine in so einer Matz waren und gesagt haben, was das Tolle daran ist. Und das Tollste, was Thomas Gottschalk gesagt hat, war wirklich der Moment, wenn man in eine Sendung eingeladen wird und man diese Vorgespräche führt. Das können ganz unangenehme Momente sein. Und das war hier nicht so. Und das ist schon so einzigartig, dass man den Rest gar nicht mehr erklären muss, weil der Rest baut darauf auf. Und das ist, glaube ich, wirklich ein so schönes Lob, weil das einfach an der Stelle so eine Wertschätzung hat. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Und das wird immer so vergessen. Wir arbeiten da mit Menschen. Und ich finde, manchmal hat man so das Gefühl, dass da so der Kandidat oder die Kandidatin in der Show viel mehr als ein Stück Content verstanden wird, was irgendwie jetzt liefern muss. Und dann wird das halt, was ich eben meinte, in großen deutschen Abendsendungen so geschnitten, dass du wirklich nicht mit den Menschen, sondern über die Menschen lachen sollst. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass wir auf einer sehr menschlichen Ebene den ganzen Menschen, die mit uns da nicht nur arbeiten, sondern auch die dann vor der Kamera sitzen, eine so große Wertschätzung entgegenbringen. Das ist genau das, glaube ich, was die Leute an dieser Sendung lieben und warum das am Ende auch da ankommt. Das sind, glaube ich, ganz viele kleine Dinge, die man gar nicht in der Sendung sieht, die aber dazu führen, dass die Sendung das ist, was sie ist.
Frage: Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mittwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24/7 Kundenservice alles aus Deutschland und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche M-Studio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann, abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR Reviews. Mittwald ist top-rated in der Kategorie Web-Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr Mittwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mittwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen, mittwald mit doppelt.de/omr.
Zurück zum Podcast. Das haben wir müssen mal weg von Fernsehen. Ein paar andere Themen. Ich war, also wenn es in Deutschland, oder in den letzten Jahren, also gab es ja einen Hype und ein Hype-Thema, das waren so diese NFTs. Und ich bin total beeindruckt von dir, weil ich hatte immer gedacht, wann, also wie viele Leute wahrscheinlich jetzt auf Joko, ja, wie viele Leute jetzt auf dich einlabern, du musst jetzt einen NFT machen. In den USA war es ja auch so ganz viele, nur so bekannte Persönlichkeiten, haben sich da hinter irgendwelche NFT-Projekte gestellt. Und es hätte wahrscheinlich, oder in meinem Kopf, wenige gegeben, die so zumindest dafür jetzt prädestiniert gewesen wären, wie du. Aber du hast dich dem scheinbar komplett verweigert, hast immer abgesagt und im Nachhinein, glaube ich, auch zu Recht oder hast damit sicherlich keinen Fehler gemacht. Aber es gab wahrscheinlich eine Menge Anfragen, oder?
Gab es durchaus. Und es gab auch eine Sache, die ich relativ lange verfolgt habe, die ich dann aber am Ende, die gar nicht zustande gekommen ist, wo aber der Grundgedanke ein größerer war und wo es wirklich eher so ein bisschen darum ging, was könnte man denn in der Kunstwelt verändern, weil eigentlich ja die Kunstwelt in sich ein sehr, sehr geschlossenes Ökosystem ist und das ist ja auch so ein bisschen, NFTs haben ja, wenn du so willst, die Kunstwelt zugänglich gemacht für die, die jetzt in der klassischen Kunstwelt vielleicht gar keine Akzeptanz finden würden, wenn du so möchtest, weil sie halt nicht auf irgendwelchen Vernissagen in New York rumhängen oder so. Da gab es eine längere Unterhaltung mit ein paar Menschen, wie man das denn nutzen könnte, um vielleicht wirklich dieses digitale Fortschreiten der Inszenierung im Kunstmarkt, aber auch die klassische Kunstwelt zusammenzubringen. Und das habe ich dann aber auch irgendwann auch gemerkt, so, das ist nicht mein Turf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein größtes Learning aus den letzten Jahren. Ich glaube, von dir habe ich mal Focus of Failure gelernt. Das hast du mir mal irgendwie auf unserer New York-Reise, als wir da mal gemeinsam waren, gesagt, naja, es gibt so Fokustypen und es gibt so Menschen, die das nicht machen und dann passieren halt die Fehler. So. Und ich merke auch, ich habe viel zu viele Baustellen in meinem Leben aufgemacht, die auch alle noch da sind, die jetzt keine Baustellen mehr sind, sondern die teilweise schöne kleine Orte geworden sind oder auch größere Orte geworden sind, an denen man sich aufhält. Aber mir wurde immer so oft die Frage gestellt nach, wie kriegen Sie das immer alles unter einen Hut? Und ich dachte immer so, hä, wovon reden die? Das ist halt einfach eine Frage von, will ich das unter einen Hut kriegen? Ja, will ich. Aber ich merke natürlich auch, dass ich ja primär, glaube ich, bei allem, was ich gemacht habe, mehr Direct Investments als irgendwelche Fonds, also ich habe keinen Cent in irgendeinem Fonds drin, sondern habe immer überall direkt investiert, dass das natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit meinerseits bedarf, als jemand, der einen Fonds managt, wo ich Summe X reingegeben habe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Erkenntnis bei diesem NFT-Ding gewesen, wo ich festgestellt habe, boah, nee, das wird mir jetzt zu komplex, das wird mir auch irgendwie zu groß. Und wenn das wirklich jetzt, es gab ja so eine Zeit, mein Gott, da hat man sich schwarz geärgert, dass man keine Cryptocurrencies besitzt oder von vor 7 Jahren oder 10 Jahren noch. Ne? Es gab mal eine Zeit, da habe ich mit Siggi hier, mit Sido sehr, 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 sehr eng im Austausch gestanden und da haben wir auch so überlegt, was kann man denn da draus machen? Das war bestimmt 6, 7 Jahre her. Da fing das so gerade an, dass man das so mitbekommen hat, dass Bitcoin und Co. ein Thema sein könnten. Natürlich habe ich mir, wer weiß wie oft, Gedanken darum gemacht, was wäre gewesen, wenn. Aber das sind so Quatschgedanken, weil es ist nicht passiert und vollkommen egal. Und auch das Learning, auch gleich in dem Moment, aus dieser Phase heraus, hast du damals nicht gemacht. Warum solltest du es jetzt machen? Jetzt ist es gefühlt auf einem Peak. Klar kann das noch viel, viel weiterlaufen. Aber wer sagt mir, dass das so weiterläuft? Wenn es weiterläuft, ist es genau wie die andere Situation. Dann habe ich den Zug verpasst. Aber ich versuche gerade meine FOMO ein bisschen besser zu managen und muss halt erkennen, habe ich genug zu tun? Ja, habe ich. Ich habe mehr zu tun, als ich Zeit habe.
Aber sei doch entspannt. Ey. Ich meine, diese ganzen Krypto-Sachen, die in den USA gelaufen sind in den letzten Jahren, wo auch gerade im Krypto auch so bei so Currencies immer Prominente mit dabei waren. Du kannst wirklich, egal welcher Prominente und dann die jeweilige Currency oder der jeweilige Token, es ist alles hart unter Wasser gerade und entsprechend enttäuscht sind natürlich die Fans oder die Community des jeweiligen Prominenten. Das heißt, du wärst jetzt auf jeden Fall in einer schlechteren Situation, wenn du das vor 2, 3 Jahren angefangen hättest, bin ich mir ziemlich sicher.
Das glaube ich auch, und vielleicht bin ich sogar das erste Mal ganz glücklich, dass ich was habe vorbeiziehen lassen und es nicht gemacht habe, weil an dem Punkt, also klar hat man irgendwann sich angefangen mit so diesem ganzen Kryptomarkt auseinanderzusetzen, weil ich auch ganz viele Freunde habe, die dann da voll reingegangen sind. Auch so während Covid, man dann irgendwie so, hast du eigentlich so ein Wallet, und ich habe bis heute nicht verstanden, wie so ein Wallet funktioniert. und bin da, glaube ich, einfach auch jetzt zu wenig Tech, habe aber auch immer wieder gesagt, so, ey, wenn mir das jemand erklären würde und ich würde es so in der Tiefe durchdringen, dass ich total verstehe, was da geht, weil auch dieser Move zu sagen, die traditionelle alte Kunstwelt mit der neuen digitalen NFT-Kunstwelt zu vereinen, das war bei mir eher so, ich habe hier auf der einen Seite so Typen, die machen so ein krasses NFT-Game und die auf der anderen Seite habe ich aber so ganz klassische Menschen, ein guter Freund von mir ist macht so eine Kunstmesse, eine sehr große. Dann habe ich den angerufen und meinte so, ey, ich habe da diese Typen, glaubst du, da gibt's irgendwie eine Schnittmenge? Dann haben wir uns irgendwie da mehrfach zu unterhalten, mehrfach zu zusammengesessen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, ich check nicht, worüber die reden. Und dann musste ich mir eingestehen, egal wie groß das wird, ja, ich werde keinen Anteil dazu beitragen, dass es groß geworden ist. Und dann fühlt es sich für mich auch falsch an. Ich habe dann irgendwann gesagt so, ey, wenn ihr das macht, lasst uns drüber reden, ob ich irgendwie einen Share zumindest dafür bekomme, dass ich euch vorgestellt habe. Dann bin ich mit ein paar Prozent happy. Aber da ging es dann auf einmal auch um so, ja, Joko, also dein Invest wären dann 600.000 Euro. Und dann dachte ich mir so, wait a second. Was braucht ihr von mir? 600.000 Euro? Sag mal, ich arbeite beim Fernsehen, ich spiele nicht beim FC Bayern. Und ich habe keine Ahnung, wo ich das Geld dahin gebe. Das macht doch hinten und vorne keinen Sinn. Und ganz ehrlich gesagt, spätestens da wusste ich, ich sollte die Finger davon lassen. Weil jetzt 600.000 Euro auf so eine Idee zu verbrennen, wo ich nicht richtig einen Plan von habe, das wäre sehr leichtsinnig.
Okay, aber sagen wir mal, dein Portfolio ansonsten sieht aus der Ferne schon recht gut aus. Ich meine, es ist ja auch vielleicht ein kleines Geheimnis, ich lüfte das mal, dass wir auch schon mal drüber gesprochen haben, über dieses ganze Fondsinvestment, und ich habe dir immer geraten, Mensch, investiere einfach in einen Fonds, ja, und zwar einfach anonym, und dann guckst du dir als Investor des Fonds an, welche Firmen in dem Fonds besonders gut laufen, und wenn dann eine sich besonders hervorsticht, dann machst du da noch ein direktes Investment. So machen es ja die ganzen auch Basketballspieler und Celebrities in den USA. Ich glaube, dann ist man nie irgendwie in dem Risiko drin, dass man mit einer Firma hart vor die Wand fährt, dass die Firma in der Frühphase scheitert, was ja auch normal ist, aber dann ist man dann nicht irgendwie so, ne, als bekannter Name dann mit dabei, und da hast du aber irgendwie nie was von meiner Empfehlung gehalten. Nein, schau mal ja nicht, weil du hast ja dann direkt in Firmen investiert, und wenn man jetzt so, kenne die Firmen nicht im Detail, kann man ja auch jetzt von außen wenig erkennen, aber ich finde sowohl Sushi Bikes als auch Jokolade, das sind Projekte, wo ich sagen würde, das wird schon gut laufen. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass die gut laufen. Ne? Und das sind jetzt sozusagen deine letzten, glaube ich, größeren Sachen, oder?
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kommst du jetzt gleich auf den Punkt, laufen die denn auch gut? Und dann reden wir darüber. Also vielleicht noch zwei Sachen vorweg. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte den Ratschlag besser befolgen sollen und gar nicht ohne diese Direct Investments zu machen, sondern ich glaube, um einfach so ein bisschen diverser aufgestellt zu sein. Und einfach auch was dazu zu lernen. Ich bin jetzt gerade tatsächlich dabei, ein, zwei Tickets zu platzieren, wo ich glaube, dass das gute Fonds sind, wo die aber jetzt auch noch im Aufbau sind, die noch gar nicht, wo die Runden noch nicht geschlossen sind quasi, und man irgendwie dann guckt, dass man da gute Gespräche hat und auch das Gefühl hat, dass das Team cool ist, und dass natürlich auf einmal bei mir auch die Erkenntnis kommt, die Erkenntnis ist, ich habe gar keine Kapazitäten mehr, mich um mehr zu kümmern. Also ich bräuchte eher händeringend jemanden, der wirklich sich fulltime um die ganzen Venture-Geschichten kümmert. Weil natürlich habe ich ein Team um mich herum von Menschen, aber ich merke, dass so die Aufmerksamkeit, die da benötigt wird, gerade bei so Themen wie Jokolade, wo ich mit Max zusammen das Ding aufgebaut habe, Max Wittrock, vielleicht zur,
von meinem Müsli.
Zum Kontext. Aber natürlich wir in so einen Markt da reingeknallt sind jetzt, wo, und da will ich gar nicht sagen, wie beschissen der Markt ist. Ich glaube, die Umstände, die den Markt so beschissen machen, das ist die größte Scheiße, dass wir einen Krieg in der Ukraine haben, und dass, wenn man jetzt irgendwie in den Iran guckt, auch feststellt, so dass gerade die Welt einfach aus der Verankerung sich reißt und man das Gefühl
aber
hat.
Aber beeinflusst das Jokolade?
Ja, ich glaube schon. Also jetzt nicht direkt im Sourcing und Co., aber natürlich ist bei einer Inflationsrate von 10% die Frage, leiste ich mir eine Tafel Schokolade für 3 Euro oder nicht? So, das ist,
okay.
Und egal, wie gut die Mission ist, die wir damit verfolgen, dass ich sage, ich kaufe mir da am Ende des Jahres keine Autos von, sondern wenn wir Gewinn erwirtschaften, geht das unseren Projekten zu und fließt in die Firma für Wachstum, aber ich werde mir keinen Cent aus dieser Firma ziehen. Das Versprechen steht, und das halte ich auch, wo ich auch glaube, dass das ist notwendig bei so einem Projekt. Wie falsch wäre es zu sagen, hier, guckt mal, da läuft etwas ganz schief in der Kakaoindustrie. Da muss man mal mit dem Finger drauf zeigen und dann kann ich damit ganz viel Geld verdienen. Das fühlt sich falsch an für mich. So. Das kriege ich nicht zusammen. Ich glaube, hier habe ich das große Glück vielleicht auch, dass ich einen Job habe, der mir mein Leben finanziert bei ProSieben und ich den Luxus habe, sowas zu machen. Aber umso enttäuschender natürlich, wenn du fragst, läuft's gut? Ja, es läuft gut, aber es ist natürlich nicht die Zeit, wo du jetzt irgendwie, wo das Ding bootstrapped ist durch die Finanzen, die ich da zur Verfügung stellen kann und auch die Finanzen, die Max zur Verfügung stellt. Das ist jetzt kein Fonds dahinter, wo wir irgendwie Rücklagen in großer Größenordnung haben. Wenn da mal Cashflow-Monate sind, die negativ sind, dann klingelt mein Telefon und heißt es, Joko, kannst du hier mal überbrücken? Weil jetzt auch keine Bank hingeht und sagt, ah, euch gibt's schon 18 Monate, ja, natürlich räumen wir euch eine Linie von X ein. weil sie auch nicht wissen, wo das hingeht. Das ist schon, das freut mich.
Aber man muss ja trotzdem mal festhalten, ja. Also man kann übrigens ja noch ein paar mehr Details über Jokolade nachhören. Du warst vor kurzem zu Gast im Snox-Podcast. Glaube ich, Romy und Johannes haben sich da ein bisschen zu befragt. Hinweis, da sagst du zum Beispiel, dass es schon mehrere Millionen Umsatz generiert, Jokolade,
genau.
Aber noch kein Ergebnis. So, ne? Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt auch mit den 600.000, die du gerade erwähnt hast, bei einem anderen Projekt, die du halt nicht investiert hast. Also ich unterstelle mal, aber auch bei Jokolade wird es dann nicht viel mehr gewesen sein oder eher weniger. Hm. Und vom Max wahrscheinlich auch. Dann hast du ja trotzdem mit, sagen wir mal, ein paar hunderttausend Euro, die er da gemeinsam reingepackt hat, offensichtlich ein Geschäft erzeugt, das innerhalb von 18 Monaten mehrere Millionen Umsatz schafft.
Ja.
Das ist ja schon mal eine super Leistung. Das ist ja ganz, ganz selten. Also, wenn du jetzt so klassisch Unternehmer wärst und würdest damit so eigentlich zur Höhle der Löwen gehen oder sonst wohin oder zu klassischen Investoren, da würde man ja schon sagen, da habt ihr einen Firmenwert geschaffen von, weiß nicht, 10, 15, 20 Millionen Euro mal mindestens, der ja schon da ist aufgrund dieser Traktion, dieser Umsätze. Das ist doch schon beeindruckend.
100%. Und ich glaube, manchmal kennst du das auch. Man sieht eher, man sieht immer das Negative und nicht das Positive. Ich glaube, wenn man jetzt mal ganz neutral den Case betrachtet und sagt, was ist das eigentlich? Wir haben nach 6 Wochen unser Jahresziel erreicht gehabt. Das Ding ist uns aus den Händen gerissen worden. Das ist von 0 auf 100 katapultiert worden. Wir haben wirklich so für uns so einen Softstart geplant gehabt. Und dieser Softstart war halt ein Raketenstart. So. Und das ist, also unser Produzent in Belgien hat damals gesagt so, sorry, aber wir müssen auf unseren Produktionsstraßen auch noch unser Zeug produzieren. Wir können das jetzt nicht alles so. Wir so, ach du Scheiße! So, das ist halt so, die Lernkurve da war sehr steil. Und da muss man auch sagen, wenn du dann, wir sind im März da damals, Februar, März eingestartet, so in dem Übergang, dann ging so Februar, März, April, die Zahlen gingen hoch, Mai, die Zahlen gingen hoch, Juni, warte mal ganz kurz, Juni, wieso entwickelt sich das nicht? Ah, warte mal, es ist heiß draußen. Oh, die Leute kaufen keine Schokolade. Scheiße, Juli, August, warte mal, da kommen ja noch 2 Monate, die sehr heiß sind. Heißt das, die kaufen jetzt 3 Monate keine Schokolade? Oder stellst du einfach fest, so, ah, ist ein sehr zyklisches Geschäft. Da ist halt im Sommer sehr, sehr wenig los. Und dann hast du aber gerade irgendwie eine Order für Kakaobohnen, weil das, du kannst nur einmal, Kakao wird einmal im Jahr geerntet und du musst quasi deine Order platzieren und sagen, ich hätte gerne nächstes Jahr zum Lieferzeitpunkt x Tonnen und das muss dann quasi, weil wir sind ja nicht nur Fair Trade, sondern wir sind auch in dieser Open Chain bei Tonys drin und wir zahlen nochmal ein ungefähr 40%iges Premium, also nochmal 40% über Fair Trade den Bauern in Westafrika. Und das sind dann auf einmal so Momente, wenn du dann hingehst und in einer Größenordnung aufgrund der letzten 3 Monate, weil du auf einmal bestellen musst, in der Annahme, dass das so weiter wächst, ja, und schon konservativ da rangehst, weil du sagst, ja, macht jetzt auch keinen Sinn, dass wir hier eine Gigatonne bestellen, das ist ja auch Quatsch, das ist übertrieben gesprochen alles, aber du feststellst, okay, ich muss jetzt hier krass in Vorleistung gehen, dann stellst du auf einmal fest, aber der Markt ist gar nicht so, wie wir gedacht haben, weil die 3 Monate im Sommer laufen gar nicht so gut. Jetzt haben wir aber die Annahme getroffen, dass die 3 Monate zumindest ein bisschen zurückgehen, aber nicht ganz so krass, wie zurückgegangen sind. Und dann hast du da auf einmal so ein Monster geschaffen, wo ja eigentlich, wenn du so willst, wir sind nicht mal gefundet, es ist 100% organisches Wachstum, aber dieses organische Wachstum war so exponentiell, dass man halt trotzdem in die gleichen Schwierigkeiten kommt, wie jemand, der Geld aufgenommen hat und auf einmal feststellt, oh, ich brauche frisches Geld, weil wir sind jetzt so groß geworden, so schnell, das kann ich gar nicht bedienen, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich dazu rankomme. Und dann kommt jetzt tatsächlich noch erschwerend hinzu, dass natürlich, weil du eben meintest, hat die Lage der Welt einen Effekt auf Jokolade? Ja, natürlich, weil wir noch nicht überall gelistet sind und über die neuen Listungen, über die wir uns gerade dann unterhalten, die Unterhaltung immer über den Preispunkt kommt. Und wo ich halt immer sagen muss, ja, wir können über den Preis verhandeln. Aber was ihr verstehen müsst, ist, das ist kein Produkt, wo es darum geht, dass ein Shareholder Value kreiert wird. Hier wird, wenn du so willst, im Rahmen dieser, also wenn wir irgendwann ein positives Ergebnis haben sollten, ist das Geld nicht für mich und das Geld nicht für Max. Das Geld ist für die Projekte, die wir in Westafrika
unterstützen. Aber was will Edeka und Rewe nicht hören? Das ist denen egal.
Weiß jetzt nicht, ob die beiden auch drunter sind. Ich will jetzt hier niemanden bashen, so, aber natürlich sind das Unterhaltungen, wo ich auch verstehe, dass die sagen, ey, aber wir haben hier irgendwie so und so viel Platz im Regal, wir müssen darauf Minimum so viel Umsatz machen, wo ich sage so, ja, aber guck doch mal, ich komme und biete ein Produkt, was so sauber und so gut ist, wie es nur sein kann, in meiner Wahrnehmung. So,
wobei ich muss korrigieren, ich habe bei uns im Edeka um die Ecke, sehe ich deine Jokolade jedes Mal, ab und zu nehme ich mir auch eine mit. Die ist da nämlich gelistet. Also insofern habe ich gerade überlegt, wo habe ich sie dann nicht gesehen?
Von
Lidl und Aldi und sowas.
Ne? Genau, ja, Aldi haben wir jetzt eine Listung, aber das ist dann auch, das ist dann so, da machen wir eine vierwöchige Aktion bei Aldi. Und alle schreien auf und dann sagst du, Leute, ich verstehe, dass ihr jetzt vielleicht so Lebensmitteleinzelhändler untereinander, die ganzen Großen kein Interesse daran haben, dass man auch bei Aldi ist, so. Aber der Punkt ist ja trotzdem, wir haben eine Mission. Ich finde, man versteht die Unternehmung so falsch, wenn man uns als einfach ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen im Regal sieht. Wir sind nicht die großen Masterfoods, Mondelez und weiß ich nicht was. Wir sind ein winziger Player, der versucht, mit privatem Geld ein ganz kleines Rad in diesem riesen Uhrwerk der kaputten Kakaoindustrie zu drehen, in der Hoffnung, dass das nächste Zahnrad sich auch ein bisschen in die andere Richtung bewegt. Und wir müssen uns aber die gleichen Themen anhören wie die Milliardenkonzerne. Und das ist was ich nicht verstehe. Da kommst du als öffentliche Person, erzählst schon da draußen, dass das wirklich darum geht, hier was zu verändern im Kleinen, weil nur aus der kleinen Veränderung kann eine große Veränderung werden. Und eigentlich will's jeder haben, aber keiner will's hören und vor allen Dingen nicht, wenn keiner damit Geld verdient. Und ich will, dass alle Geld verdienen, aber der Handel verdient mehr an so einer Tafel wahrscheinlich als wir, weil wir am Ende des Tages halt immer den Preis mitgehen müssen, damit wir das Produkt überhaupt draußen platzieren können. Und das ist schon sowas, wo man sich dann denkt so, ah shit, und das ist auch kein klassisches E-Commerce-Produkt. Also du kaufst ja keine einzelne Tafel Schokolade in einem Webshop und sagst, ah geil, die lassen wir jetzt nach Hause schicken, Porto höher als das Produkt. So, das sind schon, es ist ein Riesending und es macht irre Bock und es ist total schön, dass ich das gefunden habe und dass ich das machen kann, weil es ja auch so, wenn du so willst, mein einziges Ding ist, was ich selber gegründet habe, vielleicht neben der Florida, aber das macht schon wahnsinnig Spaß, aber es sind so viele Themenblöcke.
Und man muss auch wissen, wie es entstanden ist. Also ich meine, wenn man jetzt so drüber, also dich nicht kennt, dann denkt man, okay, das ist jetzt so ein Charity-Ding, aber immerhin hat er wahrscheinlich überlegt, dass seine Brand, also Joko als Brand, natürlich dann permanent in Regalen sichtbar ist. Was für ein Riesen-Impact auf die Brand.
Ich wünschte, soweit würde ich denken.
Genau, wollte ich gerade sagen. Du hast jetzt ja wirklich auch schon mal, glaube ich, erzählt, dass du sagst, nee, ich fand einfach den Begriff Jokolade so cool. Ich fand das Wort so geil. Und dann dachte ich, da brauchen wir eine Firma zu dem Wort. Und genau. So ist es losgegangen.
Und dann muss man sogar noch sagen, also nicht nur das, genauso war es, ne? Schokolade, Jokolade, warte mal, das ist ja genial, das ist, wie witzig ist das überhaupt, habe ich das 40 Jahre lang nicht gesehen und dachte mir so, das ist das eine große Ticket, was ich jetzt ziehen kann, das ist mein Teil, was ich dann irgendwann mal riesig exiten kann und wo ich dann quasi am, weil das muss man auch sagen, meine ganzen Investments, die ich tätige, das ist meine, in meiner Hoffnung ist das meine Rente, weil ich zahle in keine Rentenkasse ein, ich bin freiberuflich, so, das heißt, ich versuche mit diesen Investments mich so ein bisschen aufzustellen für, am Ende des Tages bleibt dann noch was übrig von dem, was ich verdient habe. Und
wobei
das
man
war so
ja
mein
sagen
großer
muss,
Gedanke
bei das Jokolade. Ist auch Risiko.
Ja, es ist, irre, Risiko. Ist tatsächlich, also ich glaube, manchmal werde ich mit dem Sparbuch besser beraten, wenn ich sehe, wie ich investiere, aber egal. Trotzdem war das dann so der Move von, ey, lass das machen, das ist total gut. Dann habe ich ein Team zusammengebaut, das war alles mega, hatte diverse Partner da schon an Bord, also die Cap-Table war aufgeteilt und alles. Und dann gab es irgendwann den Moment, dass wir einen sehr großen Produzenten gefunden haben, BC, Barry Callebaut, so einer der größten Schokoladenproduzenten auf diesem Planeten. Da arbeitet auch Tony's mit, also das ist der Produzent auch, mit dem Tony's dann die Bohnen verarbeitet, weil das ja dann wichtig ist, dass du aus der Bohne dann deine Kuvertüre baust oder machst und dann daraus wiederum dann zu deinem Produzenten fährst und da die Tafeln draus machen kannst und das machen die mit denen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch auch, weil dann können wir quasi die Mengen bündeln und haben noch einen größeren Synergieeffekt etc. Und dann sind die auf einmal in dieser Präsentation, jetzt habe ich schon einen großen Teil von später vorweggenommen, aber vorweg war die erste Präsentation, waren wir auch bei BC und dann präsentieren die und dann sagen die so, ja, und natürlich gibt es auch Themen wie Kinderarbeit und illegale Sklaverei, aber das ist halt so. Und dann ging es weiter zum nächsten Slide und dann dachte ich mir, okay, das ist, warte mal ganz kurz. Also, Entschuldigung, können wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Slide davor gehen? Das ist jetzt auch sehr lapidar formuliert. Ich will jetzt hier niemanden genau aufs Wort festnageln, ob es dann so war, aber so in der Erzählung ist die Geschichte so besser. Und dann habe ich aber wirklich gesagt, so Leute, ganz kurz, wenn ihr das jetzt hier flaggt, wie ist denn dann die Realität? Und dann war wirklich Totenstille in dem Call, da hat keiner mehr was gesagt. Und dann habe ich gesagt, was ist los? Und dann meinten sie so, naja, es ist schon, also die Kakaoindustrie als solche ist halt einfach ein nicht sauberes Geschäft. Und dann habe ich gesagt so, okay, was heißt das? Ja, also illegale Kinderarbeit oder Kinderarbeit generell ist immer illegal, aber illegale Sklaverei, bla, das ist so zerwirtschaftet und von den ganzen Großen werden die da in die Beine, werden in die Knie gezwungen. Da haben die gar keine Chance. Moment mal, heißt das ist so richtig ein richtiges Drecksbusiness? Ja, also habe ich eigentlich Blut an den Händen, jetzt mal ganz übertrieben gesprochen, wenn ich mir eine Tafel Jokolade dann reinschiebe in Zukunft. Und dann war wieder so totenstill, dass so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich auch gedacht, so, wer in meinem Umfeld berät mich eigentlich, dass wir hier so sehenden Auges in den größten Shitstorm reinlaufen, den ich irgendwie produzieren kann. Also, Leute, komme, was wolle, unter keinen Umständen werden wir das machen. Und dann meinte sie dann zu mir, ja, aber was heißt das? Und dann meinte sie, ja, dann müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Und dann meinte sie, was willst du? Dann meinte sie, ja, kann man das sauber machen? Und dann hat sie gesagt, guck dir mal die Rotten-Doku auf Netflix an. Auch eine große Empfehlung an alle, die sie noch nicht gesehen haben, zu sämtlichen Lebensmittelbereichen aufzeigen, was für ein unfassbarer Missstand in diesen Bereichen existiert. Und da gibt es eine Folge über Kakao. Und da war der Henk von Tony Schocoloni. Der Henk wiederum hat mich sehr beeindruckt, weil der halt genau dieses gleiche Thema wie wir da gesehen haben oder wie ich da gesehen habe und hat dann die Company damals in den Niederlanden übernommen und geführt. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich mit Tony Schocoloni reden. Und dann war es am Ende so witzig, dass die BC, also Barry Kalbau, auch mit Tonys arbeiten, das aber in unserem Call halt damals kein Thema war, weil es natürlich unangenehm ist, jetzt mal doof gesagt, ein sauberes Produkt in eine so unsaubere Welt reinzuschleusen. Und der Ansatz von Tonys ist halt zu sagen, und das ist der gleiche Ansatz, den wir auch teilen, wir müssen versuchen, in dieser Welt, in der die quasi nicht sauber agieren, saubere Sachen reinzubringen, weil nur so kannst du den Wandel da vorantreiben. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir drücken hier auf Vollgas auf. Also wir waren gefühlt 3 Monate vor Release, Vollgas auf die Bremse gegangen, 180 Grad gewendet und nochmal von vorne angefangen für 18 Monate. Und dann kam quasi das gute Jokoladeprodukt. Und auch tatsächlich, da war Max dann auch an meiner Seite irgendwann und hat mich unterstützt, dass wir dann halt entwickelt haben, zu sagen, so, ey, das kann aber auch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie hier sagen, wir tun was Gutes und damit verdienen wir unser Geld. Gerade in der Position nicht, in der ich mich befinde, dass ich eigentlich mit meinem ganzen anderen Stuff Geld verdiene, dass man halt hingeht und sagt, nee, an dem Punkt gilt es wirklich zu sagen, das Geld, was wir verdienen, muss den Kooperativen und Co. zufließen, den Maßnahmen, die man da unterstützen möchte, zufließen. Da sind wir auch immer noch in Entwicklung, da bin ich auch total transparent. Da ist jetzt nicht alles 100% safe. Bis hier ist aber das Gute, haben wir noch keinen Cent plus gemacht. Deswegen ist es auch gut, dass wir uns die Zeit jetzt gerade nehmen, das alles zu erarbeiten, dass wenn wir dann hoffentlich bald mal plus machen, dass wir das dann auch irgendwie denen da zufließen lassen können. Aber das ist halt so insane. Das ist so, aber in der Bandbreite, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, kannst du die Geschichte am Regal halt nicht erzählen. Und ich bin mir auch sicher, dass jemand, der am Regal steht, und 2 Tafeln Schokoladen vergleicht, die relativ ähnlich sind und die eine kostet 1,19 Euro und die andere kostet 2,99 €, da würde ich auch dreimal überlegen, wenn ich gucken muss, wie ich finanziell zurande komme, welche Tafel ich mir kaufe, egal wie gut die Mission ist, wenn ich Bock auf eine Tafel Schokolade habe. Aber es ist halt nun mal unser Unterfangen, da was verändern zu wollen.
Und, aber man kann ja sagen, unabhängig von der Schokolade, also ich meine, also oder sagen wir mal Jokolade, verstanden. Ein Thema, das ich auch noch kurz hier, also zu deinen Investments, ich weiß nicht, ich hoffe, ich darf das irgendwie disclosen. Wir sind jetzt ja seit neuestem sogar Co-Investor auf ganz, ganz kleiner Flamme bei einer Sache.
Bei unserem Kumpel.
Ja, bei unserem Kumpel.
Das war aber eine Ehrenangelegenheit, da wollte ich mich nicht lumpen lassen. Wenn die Person fragt und sagt, ey, würdest du dein Ticket machen, da hatte ich nicht die Chuspe zu sagen, nein.
Also es geht um Howard Lerman, Amerikaner, den wir gemeinsam kennengelernt haben. Ein wirklich sehr verrückter, bunter Vogel. Wahnsinn. Ich kann dir noch nicht mehr ganz genau sagen, was er da jetzt macht. Und es ist einfach irgendwie ein, ein Wahnsinn. Aber er hat ja die Firma Yext gegründet gehabt, auch in die Börse gebracht. Das Unternehmen war zwischenzeitlich über 1 Milliarde wert. Dann wieder ein bisschen weniger. Da geht es am Ende Suchtechnologien. Und jetzt ist er dann aber raus und macht was Neues und hatte uns dann gefragt, ob wir dabei sein wollen und hat uns eine Mail geschrieben, wer da alles in amerikanischer Prominenz investiert. Und dann haben wir, glaube ich, beide das allerkleinste sogenannte Ticket, also das kleinste Geld da rein investiert, weil ich dachte, okay, ja,
ich habe ihn sogar noch gefragt, das habe ich dir nicht erzählt, ich habe ihn sogar gefragt, ist das kleinste oder geht auch noch ein kleineres?
Ja, also wir reden da von einem, sagen wir mal, relativ moderaten, fünfstelligen Betrag, kann man sagen, in meinem Fall. Ja. Aber die Firma war, glaube ich, schon, als wir da investieren durften, da gab es so ein Grundkonzept und irgendwie einen Prototypen, also eine Technologie, da war dann schon irgendwie die Rede, dass das jetzt schon irgendwie 20, 30 Millionen wert ist und da kann man auch nicht diskutieren und sagen, nee, das sehe ich aber nicht so, sondern das war dann so, sei dabei und es wird noch viel mehr und wir so, ja, okay, also du bist ja und für all das, was du uns schon geholfen hast und die Beziehungen, da machen wir jetzt mal mit. So habe ich das zumindest wahrgenommen, aber ich wollte es zumindest noch einmal erzählen, weil wir haben da, glaube ich, einmal drüber gesprochen, dann habe ich irgendwann ein Dokument bekommen, dann stand da drin, wer das noch alles investiert hat und dann standest du da auch mal mit drin.
Ja, wir können es gerne nochmal hier ausbreiten. Ich habe mich dann auch nicht mehr gemeldet, aber ich wusste, dass du dabei bist und dementsprechend dachte ich dann so, okay, Philipp hat es gemacht, dann eigentlich will ich es auch machen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich nicht so den Kopf dafür, wirklich mich drum zu kümmern. Und dachte mir dann aber zeitgleich, du wirst sowas ja etwas gewissenhafter entscheiden als ich, aber ich stelle jetzt gerade fest.
Das ist ein Fehler.
Der größte Fehler.
Das ist der typische Fehler. Ich glaube, die machen auch viel bedeutendere und Profi-Leute, die jetzt mit viel größeren Summen hantieren, die immer sagen, Mensch, da ist doch der bekannte Name dabei, der wird schon geprüft haben. Und am Ende gucken sie alle an, hat keiner geprüft. Und da hat man so immer wieder so Investitionsruinen. Aber wie gesagt,
wer weiß, was daraus wird. Tatsächlich, genau wie du sagst, das ist aber
so
auch am Ende. Das traue
ich mir ein, zwei Mal im Jahr. Und das ist dann irgendwie ein bisschen eine Story. Jetzt ist es hier Content und es ist irgendwie wegen dem Howard. Also da hängt jetzt Gott sei Dank unsere Firma nicht von ab. Aktuell. Und deswegen haben wir das.
guter Zusatz. Da. Aktuell nicht. In 2 Jahren kommen ja, dann. Wo ist das Geld, was du bei Rome investiert hast?
Ja, genau. Genau. Aber nochmal, also wir müssen ja hier ein bisschen Themen machen, weil einfach seit wir das letzte Mal im Podcast gesprochen haben, ist, glaube ich, bestimmt 3, 4 Jahre her. Oder nee, 2019 hätte ich gesagt, also 3 Jahre her. Das ist ja, also du warst ja ganz früh auf dem Podcast-Zug nämlich drauf. Und dann hast du vor einem Jahr, Early Adopter würde man sagen.
Ja, du warst unser Protégé, du hast uns ja gefördert.
Vermarkten dürfen damals, genau. Es hat uns auch damals sehr viel geholfen, dass wir auf einmal die Story unseren Werbekunden erzählen konnten. Mensch, wir dürfen auch hier Joko und Paul damals vermarkten, AWFNR. Und dann war ich ganz überrascht. Auf einmal hast du dann aber irgendwie so das Bauchgefühl gehabt, was du ja häufiger hast, auch mit TV-Shows. Irgendwie ist die Zeit gekommen, was anderes zu machen, als das zu stoppen. Und damit bist du dann vor ungefähr 1 Jahr aus der Podcast-Welt zumindest direkt ausgeschieden. Du bist ja noch indirekt da drin, weil du ja über die Florida bei Studio Bummens investiert bist.
Genau,
wenn ich das, also das heißt, vermutlich werden dir auch da Tobi Baukage, Konstantin Seidenstücker und Co. regelmäßig vorschlagen, was man alles für Podcasts machen könnte. Aber also aktiv haben sie dich noch nicht wieder rumgekriegt.
Nee. Aber es ist... eher zeitkritisch als alles andere gerade. Also ich hätte tatsächlich total Lust, mir was Neues tatsächlich auszudenken, aber ich habe die Kapazitäten gerade nicht. Und das ist auch der ehrlichste Grund, warum ich Paul AWFNR, muss man fairerweise sagen, absagen musste, wenn man so will. Das ist jetzt natürlich auch war es kein leichter Schritt, weil wir haben das sehr lange zusammen gemacht und es war wirklich eine sehr gute Zeit. Wir haben unfassbar viel Spaß damit gehabt. Es hat sich auch so ein bisschen so du beschreibst so, wir waren sehr früh auf diesem Podcast-Zug. Ich glaube, meine Lieblingswoche war die, als wir 7 Folgen in den Top 10 hatten. Das sagt alles über die deutsche Podcast-Landschaft aus, als das noch möglich war. Es war einfach ultra zeitkritisch und das klingt dann so blöd und ich bin sehr dankbar dafür, dass Paul das so verstanden hat. Ich habe halt irgendwann zu Paul gesagt, so Paul, guck mal, wenn ich diesen einen Abend in der Woche, wenn ich den frei hätte für mich, dann wäre das etwas, wo ich vielleicht mal Kraft schöpfen kann in so einer Woche. An diesem einen Abend machen wir aber meistens Podcast. Und das wird in diesem nächsten Jahr kommend, also das haben wir letztes Jahr geführtes Gespräch, wird die Situation auftreten, dass ich wahrscheinlich diesen einen Abend nicht mal mehr für den Podcast habe, auf dementsprechend auch gar keine Zeit mehr für mich und irgendwo anders mir noch die Zeit rausschneiden muss. Ich krieg's nicht hin. Ich habe mich auf vielen anderen Ebenen komplett nicht übernommen, aber habe halt Commitments eingegangen, die für mich dann, sage ich mal, on the long run der Podcast war immer ein Fun-Projekt. Das hat Spaß gemacht. Das war so, wir haben telefoniert, man hat sich ausgetauscht. Das war jetzt auch ja nicht ein sag ich mal, Content-driven Podcast, den wir da hatten. Das war ein klassischer Laber-Podcast. Man hat einen Einblick in Pauls Welt und einen Einblick in meine Welt bekommen. Und dementsprechend war das immer leicht zu produzieren und auch leicht umzusetzen. Aber natürlich war es nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen Langfristplan mit diesem Podcast hatte. Und ich glaube, Paul auch nicht. Ich glaube, solange das gelaufen ist, haben wir eine sehr gute Zeit gehabt. Und er macht ihn ja auch erfolgreich weiter. Von daher ist alles gut.
Wollte ich gerade sagen, er macht ihn da erfolgreich weiter. Ist nach wie vor in den Charts irgendwie immer wieder drin. Und
genau. Und hat er auch tatsächlich, da habe ich auch gesagt, so benutzt den Namen weiter, wenn du ihn weiter benutzen willst. Am Anfang hatten wir noch so ein paar Issues, ob Insta denn weiter benutzt werden darf, wo ich dann unsicher war, ob das richtig oder falsch wäre. Habe ich zwar gesagt, so, weil er dann nochmal gefragt hat, was machen wir denn jetzt mit Insta? Dann gesagt, benutzt auch Insta weiter. Du hast vollkommen recht, das ist doch totaler Quatsch, da jetzt irgendwie so Besitzansprüche zu erheben. Wir haben dann gemeinsam eine gute Zeit gehabt. Und trotzdem triggert mich natürlich dieses Podcast-Game nach wie vor total, weil jetzt auch hier heute ins Herrschaftszeiten zu kommen und einen Podcast aufzunehmen, ist irgendwie auch so eine bunte, andere, lustige Welt. Aber es gibt A, gerade nicht das eine Konzept, auf das ich Bock hätte, und B, fehlt mir auch wirklich die Zeit mit all dem, was ich so zu tun habe im Moment. Und
also Live-Pitch von mir. Was ich bei AWR immer richtig gut fand, ich habe da fast jede Folge gehört, wir haben sie auch vermarktet, insofern fand ich da alles gut, aber was ich auch immer echt gut fand, wann es diese Sonderfolgen gab, Winterscheid fragt. Das hast du, glaube ich, 4 oder 5 Mal gemacht, damals, so vor 2 Jahren. Und da dachte ich mir, okay, das sind echt Top-Folgen. Also wenn du irgendwie im nächsten Jahr Zeit hast, ich stelle dir gerne hier diesen Kanal zur Verfügung. Wir machen Winterscheid fragt. Ich mache 2 Wochen Urlaub und du sagst, auf wen du Bock hast, und dann fragst du und wir strahlen das hier aus. Also das wollte ich dir nur anbieten. Einmal hier live. Du musst da nichts zu sagen.
Das ist sehr großzügig von dir. Das weiß ich. Da können wir gerne mal drüber quatschen. Ich weiß aber auch wirklich.
Also ich hätte wahrscheinlich mehr davon als du. Also muss fairerweise sagen, davon als du. Aber okay.
Aber das ist ja gut zu wissen, dass ich das könnte. Aber das Tolle ist auch, also aus dem Podcast zum Beispiel ist eine enge Freundschaft zum Beispiel mit Bobby de Kaiser entstanden, den ich damals interviewt habe. Kennt man als ehemaligen Torhüter vom FC Bayern, aber auch der Founder von Dedon, der unfassbaren Gartenmöbelmarke. Ich bin damals zu ihm nach Ibiza geflogen und habe mich mit ihm da getroffen.
Wollte gerade sagen, der ist Ibiza, ne?
Der lebt auf Ibiza, genau. Das war unglaublich, und das ist wirklich einer der würde ich sagen, beeindruckendsten, tollsten, warmherzigsten, emotional smartesten Menschen, die ich in den letzten 10, 15 Jahren getroffen habe.
Dann lass nochmal, Podcast-Thema, das heißt aktuell nichts absehbar, aber du hast es so im Blick und bist da ja irgendwie mittelbar zumindest an dem Wachstum beteiligt.
Der Branche beteiligt, genau. Aber trotzdem muss man ja auch fairerweise sagen, es gibt ja keinen größeren Luxus, als zu wissen, ich habe gerade keinen Podcast. Die Podcast-Welt da draußen entwickelt sich allerdings so schnell und wird immer größer, dass es, ja, sag ich mal, wenn ich Lust hätte, einen Podcast zu machen, dann wäre es wahrscheinlich möglich, einen zu machen. Aber nochmal, das muss so richtig sein, was ich dann da mache, dass ich da total Bock habe. Ich habe gestern mit dem, kennst du wahrscheinlich auch hier, von Planet A, Fridtjof Dezner, telefoniert, der mir dann irgendwie auch nochmal so ein paar Geschichten erzählt hat und über so Ventures, in die da gerade mit ihrem Fonds investieren. Und dann dachte ich mir nur so, ey, dem würde ich so gerne zuhören über diese Firmen und was die denn da alle so machen, ne? Dass ich dann gestern noch dachte, vielleicht ist das was, vielleicht müsste ich den mal fragen, ob der Bock hätte, sich mit mir einfach nur über die krassesten Firmen zu unterhalten, die da draußen so Greentech-mäßig gerade unterwegs sind, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Verantwortung, die wir irgendwie alle ja in unserer Generation in uns tragen, dass wir gucken, wie wir diesen Planeten wieder auf die richtige Reise schicken. Und sowas finde ich total faszinierend, wenn da jemand wie Fridtjof ist, der auf einmal anfängt zu erzählen, was es denn da für Firmen gibt, von denen du noch nie was gehört hast. Der Fridtjof hat da so eine unglaublich angenehme Art, dir eine Idee zu präsentieren von Unternehmungen, wo ich dachte so, ey, warum weiß das keiner? Warum kennt niemand das? Und das ist so ein bisschen das, wo ich, glaube ich, Bock drauf hätte, dass man so ein bisschen die Position auch, die einem aufgrund der Öffentlichkeit, die man mitbringt, zuteil wird, dass man die nutzt, um jetzt gar nicht so Just Another Laber-Podcast zu machen. Vielleicht wird es auch ein Laber-Podcast, God knows. Aber ich hätte total Bock, irgendwie so zu gucken, was gibt es denn da substanziell an Inhalten, die vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge bringen. Das ist so ein bisschen, bei Jokolade habe ich es eben erzählt, meine Auffassung ist da zu sagen, ich ziehe mir da kein Geld raus, weil ich bin der festen Überzeugung, dass man irgendwie auch anfangen muss in unserer Generation, und bei dir sitzen ja auch viele von den ganzen wirklich Großen in diesem Land und auch international, dass wir anfangen müssen, uns Gedanken darüber zu machen, ob das System, so wie wir in dem System leben, funktioniert für die Zukunft, die wir wollen. Wenn wir uns irgendwie kaputt lachen darüber, dass oder zumindest ist das so die Wahrnehmung, wenn man mitkriegt, da schmeißen Klimaaktivistinnen irgendwelche Suppen und Co. auf wahnsinnig wertvolle Gemälde. Und da kann man dann von halten, was man will. Da kann man eine Haltung zu haben oder auch keine, ist mir auch gleich. Aber der Fakt, der da halt genannt wird, ist, dass wir 2050 laut der Wissenschaft in ein Defizit kommen, was dass wir nicht mehr wissen, wovon wir uns ernähren sollen. Dann denke ich mir so, okay, die Wissenschaft hat auch schon in den 70ern und 80ern und in den 60ern schon gesagt, dass die Klimakrise so kommen wird, wie sie kommen wird. Wir haben hier wirklich ein exponentielles Wachstum der Klimakrise, wenn wir so wollen. Das ist nicht unrealistisch, dass das stimmt, was die da sagen, dass wir 2050 ein Problem haben werden, Nahrungsmittel für diese Welt zur Verfügung zu stellen mit diesem Planeten. Und wenn wir da nicht alle unseren Teil zu beitragen, dass sich A, der Planet dahin entwickelt, dass das möglich ist, dass wir 2050 noch wissen, wo wir unser Essen herbekommen und vor allen Dingen die in quasi Verantwortung nehmen, die in Verantwortung sein müssen, das ist für mich Wirtschaft und Politik, dafür zu sorgen, dass das so funktioniert. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das was ist, das fände ich total reizvoll, in einen Podcast zu packen, um darüber zu sprechen. Ob das dann die Massen begeistert, weiß ich nicht, weil das ein sehr kritisches Thema ist. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben so große Themenblöcke mit Ukraine-Krieg, mit dem, was im Iran passiert gerade, oder was im Iran schon eigentlich die ganze Zeit gewesen ist und was jetzt quasi passiert, damit sich da was verändert, mit der Klimakrise, wo ich mir denke, so, was ist das für eine Zeit, in der wir groß werden. Ich bin 43, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine solche Dichte von Ereignissen gab, die so maßgeblich das eigene Leben beeinflusst haben.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Lass noch ein Thema streifen, was ich gerade bei, als ich wollte dich eigentlich von Jokolade ausgehend danach fragen. Du prüfst ja die, ich habe ja hier abgelenkt, du prüfst die Projekte immer relativ gut, mit denen du dich so verbindest. Und entsprechend habe ich vor kurzem gedacht, okay, guck mal, krass, Joko geht in den Bereich Lieferdienste hinein. Also du hast dich ja jetzt, sag mal, bist jetzt Markenbotschafter oder Testimonial für Flink geworden.
Genau.
Du nimmst ja auch wahr, dass da jetzt wahnsinnig viel Bewegung ist. Auch da, die hatten einen Riesenhype, jetzt geht's so runter. Ist das was du näher verfolgst oder sagst du, naja, also auch da, ich bin eigentlich für die Inhalte zuständig, ich mache da die Werbung und hab ein nettes Team, hab mich überzeugt.
Ich bin da auch investiert. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen was, wo ich natürlich auch ein Interesse habe, dass das funktioniert. Das ist quasi so ein...
Ah, krass, okay.
Ja,
hast du auch wirklich Geld reingegeben?
Ja, das ist so, sag ich mal, ich überlege gerade, wo man anfängt. Das ist immer so, dass das Ding, als Gorillas damals angefangen hat, dachte ich mir so, ah krass, wie smart. So, und dann hat man irgendwie gesehen, wie riesig Gorillas geworden ist. Und dann kam Flink. Und ich kenne den Philipp Dames ganz gut und der meinte dann zu mir, ey, da gibt es so ein Projekt, Flink, das ist quasi so wie Gorillas das macht mein Bruder, hättest du da Bock? Und dann habe ich gesagt, so, ey, finde ich total spannend, dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich aber von Anfang an gesagt, ich fände es aber viel spannender, wenn es jetzt nicht nur einfach ein Investment wird, sondern wenn wir irgendwie auch drüber nachdenken, wie man die Öffentlichkeit, die ich da mitbringe, nutze und wir da irgendwie auch so ein Media-Equity-Deal finden, weil das natürlich prädestiniert für so einen Case ist. Und dann habe ich ein bisschen schleifen lassen und ich ärgere mich so, weil natürlich so das ganze Wachstum, ich bin ja eigentlich zum Zeitpunkt dazu gekommen, wo der Boom auf dem Höhepunkt gewesen ist und man eigentlich, wenn man fair ist, wir schon 9 Monate gefühlt gesprochen haben und man da hätte wahrscheinlich viel, viel früher mit reingehen können und viel, viel früher was hätte mitnehmen können. Ich glaube aber, dass, wenn du sagst, so verfolge ich mit, dass das ganze Ding sich jetzt irgendwie so, dass die ganze Welt sich so kritisch entwickelt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie generell die Welt sich gerade entwickelt. Die Nachfrage nach dem Service ist vielleicht geringer als noch vor einem halben Jahr oder vor, vor 9 oder 12 Monaten vielleicht sogar. Ich glaube aber trotzdem, dass sich dieser Service durchsetzen wird. Ich glaube 100% daran, dass da eine Zukunft drin liegt, weil da gibt es ja auch noch andere. Arrive zum Beispiel ist auch ein Dienstleister, der im gleichen Segment unterwegs ist, der andere Produkte nach Hause bringt. Dann kannst du dir Medikamente nach Hause bestellen. Ich glaube, dieses nach Hause bestellen und nicht mehr selber irgendwas machen zu müssen, das ist definitiv, zahlt das auf die Bequemlichkeit der Menschheit ein, die 100% auch schon Einzug gehalten hat. Ab wann solche Geschäftsmodelle dann profitabel sind oder ab wann solche Geschäftsmodelle vielleicht weniger Funding brauchen und interessant sind, das sind große Fragen, die kann ich nicht beantworten. Und ab wann vielleicht auch irgendwann mehr, wer sagt, ich nehme die jetzt zu 100% in mein Portfolio auf, weil ich glaube, das war ja, Flink hat sich ja noch so einen Franzosen einverleibt, der ja dann irgendwie damit dazugehört. So, da merkst du ja schon irgendwie auch, dass dann da Wachstum generiert werden will, also da wird Wachstum generiert und das wird vor allen Dingen auch dann schon über externe Zukäufe generiert, um sich quasi die Arbeit in dem Markt nicht mehr selber zu machen, sich da komplett zu platzieren, sondern da ist jemand, dann ist es ja wurscht, ob das jetzt aus dem Flink-Lager kommt oder aus dem anderen Lager, aber du kaufst die Infrastruktur eigentlich mit und das ist ja das, was ich gerade sage, dass das Aufsetzen, glaube ich, das ist, was halt unfassbare Initialkosten verursacht und natürlich auch die Operational Costs dann so crazy sind, dass man halt gucken muss, wie kriege ich das aber in eine Ratio gefahren, dass ich damit nach Hause komme und zumindest, blöd gesagt, 10 Cent an sowas verdiene. Und das ist sicherlich die größte Herausforderung. Aber ich, wie immer, mochte ich die Idee. Ich fand den Gedanken gut, dass ich mir was nach Hause bestellen kann und das mir gebracht wird. Gorillas hatte mich leider zu dem Zeitpunkt nicht gefragt, hatte mich dann später gefragt, aber da war ich schon bei Flink involviert. Ich glaube, hätte Gorillas mich zuerst gefragt, hätte ich auch Gorillas zugesagt, weil ich das Prinzip gut finde. Im Nachgang bin ich sehr glücklich darüber, dass ich Flink zugesagt habe, weil Gorillas hat, glaube ich, wesentlich mehr Schwierigkeiten da draußen präsentiert, als Flink sie bisher irgendwie hatte, im Sinne von, was, sage ich mal, Potenziale auch für Shitstorms von Involvement öffentlicher Personen angeht. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass ich bei Flink richtig aufgehoben bin.
Sag mal, ein Thema müssen wir noch mal ansprechen, und zwar den Elephant in the Room. Du hast kein Instagram mehr.
Ja, also ich habe nicht mehr das alte Instagram. Also ich habe immer noch das gleiche Instagram, aber mittlerweile ein neues Instagram, weil das alte Instagram im Sinne von dem Account, den ich mir mal vor Jahren gemacht habe, richtig, den haben wir im Rahmen der 15 Minuten von Juck und Klaas gegen ProSieben, haben Klaas und ich unsere Instagram-Accounts mit zu dem Zeitpunkt der Übergabe, ich glaube, 1 Million und knapp, mein Account hatte knapp 1 Million oder 1 Million und ein bisschen mehr. Und Klaas war, glaube ich, so bei 600.000, 700.000 irgendwas. Die haben wir verschenkt an iranische Aktivistinnen, die im Rahmen der, ja, ich würde mal sagen, im wahrsten Sinne Revolution, die da gerade stattfindet, wo wir uns so gefragt haben, okay, das, was da gerade im Iran passiert und die Situation, dass wir 15 Minuten bekommen, das muss man irgendwie miteinander verbinden. Und wir waren sehr schnell, absurderweise, dabei, dass wir gesagt haben, lass uns unsere Instagram-Accounts verschenken. Und das war auch genau so, glaube ich, wie ich es gerade sage. Also da ist nicht eine zweite Ebene drin gewesen. Komplex wurde es dann in dem Moment, wenn man halt einen Instagram-Account verschenken will, weil das geht faktisch nicht, weil man sagt ja in dem Moment, wo man auf dem Medium aktiv stattfindet, auch den AGBs zu und Co. Das heißt, da musste man so ein bisschen Arbeit investieren und zu gucken, wie man das denn dann rechtlich sauber abgewickelt bekommt. Aber das haben wir hinbekommen. Und eine Zeit lang hatte ich gar keinen Instagram-Account. Und jetzt habe ich wieder einen neuen Instagram-Account, der aber natürlich weit weg von den Zahlen des alten Instagram-Accounts ist.
Nochmal ganz kurz, ich meine, ich weiß, du sprichst ja normalerweise über diese Stunts, die ihr da macht, ja generell nicht so viel und Klaas, glaube ich, auch nicht. Aber unabhängig jetzt von der konkreten Situation, so ein Instagram-Account mit 1 Million Followern, der ist ja wahrscheinlich mehr als 1 Million wert, weil du kannst damit Kampagnen machen, du kannst damit Sachen verlängern, du kannst damit ja auch Geld verdienen oder indirekt Geld verdienen. Also das ist ja schon auch 1 Million wert, den du da weggegeben hast. Das war dir aber klar.
Ja und nein. Also ich bin ehrlich, die Frage haben wir uns, glaube ich, nicht gestellt. Weil die Frage, die für uns im Raum stand, war so, was ist der Account bei uns wert und was ist der Account aber wert für die Aktivistinnen aus dem Iran? Und ich glaube, das ist halt, ich glaube, da kannst du keinen Betrag dagegen setzen, mit welcher Hoffnung auch von einem selbst das verbunden ist, zu sagen, ey, wenn man damit Menschen unterstützen kann, die wirklich gerade kein Gehör finden in einer reichweiten Größenordnung von 1 Million plus. Und die Accounts sind ja auch noch gewachsen sogar danach. Also ich glaube, meiner hat jetzt 1,4 Millionen. Also ist auch, ja, sag mal, fast 50% oder 40% nochmal drauf bekommen an Followern. Und auch wesentlich internationaler als vorher, denke ich mal. Ist es aber ja schon die eine Frage, die man sich beantworten kann. Was machen wir mit dem Account? Mhm. Nix. Was können die mit dem Account machen? Eine ganze Menge. Was können die damit erreichen? Ultra viel. Sie werden gehört. Sie haben die Chance, Themen zu teilen, die vielleicht sonst nirgendwo stattfinden. So, und da ist, ich weiß nicht, das muss jeder auch für sich selbst entscheiden, aber die Frage hat sich keine Sekunde gestellt, ob da jetzt irgendein monetärer Verlust auf einmal stattfindet bei Klaas oder bei mir, sondern ich glaube, da sind wir beide so gepolt, dass das, und das ist auch immer das Schöne, dass wir, glaube ich, in all den Momenten, wo es so richtig hart auf hart kommt, haben wir nie zwei gegenteilige Meinungen, sondern sind immer aligned, und da sind wir auch nicht alleine, sondern da sind alle, die mit uns daran an so einem Moment arbeiten, total am Start. Und ja, natürlich ist es verrückt, dass man jetzt diese Reichweite nicht mehr hat und die sicherlich nicht mehr, ich habe es jetzt in der Vergangenheit aber auch nicht krass monetarisiert oder so, sondern habe sie halt eher dann, okay, indirekt vielleicht schon monetarisiert, weil man natürlich auch eigene Unternehmungen da irgendwie drauf teilen konnte. Aber ich sehe den finanziellen Verlust jetzt nicht am Ende des Monats auf dem Konto. Und das ist jetzt aber auch nicht der Grund, warum ich es weggegeben habe, weil ich den finanziellen Verlust nicht sehe, sondern weil wir uns wirklich die Frage gestellt haben, wer kann mehr mit dem Account anfangen? Wir beiden.
Hast du noch mitbekommen, hast du mitbekommen, im Nachgang, jetzt ist ja schon ein paar Wochen her, was es gebracht hat? Also gibt es da noch irgendwelche so Kontakte?
Wir sind im also A, haben wir die beiden, Sarah und Assam, die haben wir auch persönlich rausgesucht, also über weitere Kontakte, die wir hatten, und haben auch noch, mit denen sind wir auch immer noch in Kontakt, also wir sind, wenn du so willst, deren Anlaufstation, wenn es darum geht, Dinge auch vielleicht mal zu übersetzen oder so, aufs Deutsche, weil natürlich auch ein Großteil der Followerschaft deutsch ist. Ich glaube, wie viele Momente, die man da bei den 15 Minuten kreiert hat, ist es so, dass man vor allen Dingen das macht für die Awareness, also für den Moment, dass Leute einfach den Fokus darauf richten. Ich weiß noch, dass wir damals bei dem Moria-Film, den wir gezeigt haben in den 15 Minuten, das war am nächsten Tag, gab es dazu eine Debatte im Bundestag. Wie es denn sein kann, dass wir beiden Fernsehdödel irgendwie Themen platzieren und besprechen, die bei uns gesellschaftlich noch viel zu wenig Relevanz bekommen haben und auch im Bundestag viel zu wenig hatten. Und ohne, dass das klingt jetzt alles so groß, da will ich auch gar nicht weiter groß drüber reden, aber ich glaube, warum wir das machen, ist wirklich am Ende immer der eine Schritt, dass man das Gefühl hat, so, wir haben auch verdammt nochmal eine Verantwortung, und jeder einzelne von uns, egal wie klein oder groß eine Reichweite ist oder egal wer die Person ist, Klaas hat das mal so schön gesagt in Bezug auf den europäischen Gedanken, wenn wir die Generation, die jetzt hier gerade am Drücker ist, das Thema Europa verzocken, dann sind wir die dümmste Generation ever. Und ich glaube, genauso ist es. Wir sind halt einfach null in der Situation, dass wir nicht politisch sein sollten, in den Zeiten, wo wir sehen, was links und rechts, wir können auch über die WM in Katar reden, was ja wahrscheinlich aber hinlänglich schon überall diskutiert wurde und tausend Meinungen es zu gab. Und trotzdem ist es einfach so, ich finde es einfach so eine krasse Zeit gerade. Und so ein bisschen ist es aber auch die Situation, dass wenn man dann so eine Chance bekommt, mit zwei tollen Aktivistinnen, die wir da gefunden und kennengelernt haben, denen da irgendwie zur Seite zu stehen und zu helfen, dann ist das etwas, was man, also wirklich, das würdest du genauso machen. Du kannst mir erzählen, was du willst, dafür kenne ich dich, glaube ich, gut genug. Ohne mit der Wimper zu zucken, würdest du Reichweiten von OMR zur Verfügung stellen, wenn du wüsstest, wie und wo man das sinnvoll machen kann. Und das macht ihr dann ja teilweise auch schon auf der Messe mit Themen, wo man auch sagt, ungewöhnlich, dass das bei euch präsentiert wird, aber ihr macht es dann halt. Und ich glaube, das ist so die Verantwortung, die man spürt, wenn man irgendwie in so einer Position ist, wie man selbst, dass man da was machen muss, Punkt.
Und sag mal, wo kann man die Idee her, am Ende die Accounts rauszugeben?
Das klingt jetzt so banal, aber es war, glaube ich, eine WhatsApp-Nachricht von Schmiddy, also unserem Kreativkopf bei der Florida.
Also dem Thomas Schmidt aus Baywatch Berlin.
Dem Thomas Schmidt aus Baywatch Berlin, der quasi bei uns aber ja auch so der Mastermind hinter allem ist. Der schrieb mir so, Joko, Idee 15 Minuten, wir verschenken eure Instagram-Accounts für iranische Aktivistinnen. Und dann war meine Antwort, ich müsste die Nachrichten jetzt raussuchen, lass machen. Und das ist, klingt dann so banal und so wie der schickt dir einer eine WhatsApp und man entscheidet auf der Ebene, dass es weggeht. Aber ich glaube, du fühlst, ob eine Idee gut oder schlecht ist, in an instant. Und ich weiß, wenn Schmitti mir sowas schreibt, dass das A schon sehr durchdacht ist und B am Ende des Tages eher so ist, fühlst du das genauso wie ich? Und dann ist man da einer Meinung. Und da war auch, das Schöne ist, in solchen Situationen auch mal, dann habe ich nochmal mit Klaas dazu gesprochen und es war so, und dafür muss ich wirklich sagen, eine Lobes- und Liebeshymne kurz an Klaas Häufer Umlauf. In den Momenten, wo es wirklich um was geht, sind wir immer einer Meinung. Und das ist etwas, glaube ich, was vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis unserer Story ist, dass wir in großen Entscheidungen nie zwei Meinungen haben.
Hast du dir dann den, also ich meine, du hast ja dann offensichtlich wieder entschieden, ich mache bei Instagram trotzdem weiter mit. Muss man ja fast auch ein bisschen einen Überblick zu behalten, was in der Welt passiert. Und irgendwie, da gibt es ja auch, sagen wir mal, viele Momente, wo man einfach als Follower Spaß hat, finde ich nach wie vor, wenn man den richtigen Leuten da folgt. Das war dann aber für dich klar, dass du sagst, okay, zumindest mal, um da wieder ein bisschen passiv mitspielen zu können, mache ich mir einen neuen Account.
Ja, und die andere Frage war natürlich aber auch so, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um wieder auf das Medium draufzugehen? So, weil man natürlich auch jetzt nicht dem anderen Account irgendwie die Aufmerksamkeit entziehen will, was aber, glaube ich, auch nicht passiert ist. Und zeitgleich aber man irgendwo dann, also ich habe ganz oft diesen Ghost-Move gemacht, ich habe auf meinen Instagram-Button drücken wollen, aber da war halt nichts mehr. Ne? Da war eine andere App dann, weil der halt gelöscht war. Ich habe halt keinen Instagram-Account mehr. Das war wirklich verrückt, also wie dein Hirn vertriggert ist mit diese wirklich, also so wie man random 10-mal am Tag in diese App reingeht und eigentlich nichts zu tun hat, außer Zeit fressen zu lassen, ne? Ist es halt dann da genauso gewesen. Du bist da draufgegangen und oder ich bin da draufgegangen und da war aber nichts. Und habe halt eine andere App geöffnet und mir so, verrückt, wie man da irgendwie konditioniert. die Frage war dann irgendwann so, okay, was ist denn ein gutes Timing? Dann haben wir uns über Namen unterhalten. Klaas und mir war es wichtig, dass wir nochmal die gleichen Namen haben. Also da, er hatte ja dann immer schon damit das Klaas, ich war Official Joko und das war irgendwie doof. Und dann haben wir aber damit das Klaas Turbo und Official Joko Turbo draus gemacht, dass wir beide nochmal sagen so, hey, das sind wir, aber wir haben die gleiche Endung, das fanden wir irgendwie gut. Und dann ist aber natürlich auch total spannend, weil natürlich meine Erwartungshaltung war, ich gehe jetzt von 0 auf 500.000 in 3 Stunden, ne, weil ich endlich wieder zurück bin und meinen Scheiß da poste. Aber man darf halt nicht vergessen, dass dieses Medium jetzt auch ein paar Jahre älter ist und halt viel, viel gesättigter ist und man halt nicht mehr von jetzt auf, also man, ich glaube, ich habe jetzt Stand unseres Telefonats jetzt hier gerade.
Gerade geguckt, 132.000.
Bei dir stehen 132?
Also habe ich gerade zumindest.
Das ist ja witzig, guck mal, was bei mir steht.
Ui, gibt es hier etwa Unschärfen zwischen Hamburg und München?
Das ist ja verrückt. Ich habe 138.000. Oder vielleicht schmeicheln die mir einfach.
Ich habe es falsch gemerkt. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht.
Ah, okay. Aber das wäre ja interessant gewesen. Das wär ein Podcast. Das wäre eine Extra-Folge geworden. Heiko Hedig, wo sind meine 6.000 Follower? aber jetzt habe ich Fahrt verloren. Du merkst halt einfach, dass es viel schwerer ist, die Leute wieder zusammenzubekommen. So. Und das war, glaube ich, am ersten Tag ging es relativ schnell von 0 auf 70 oder 80.000. Und dann dachte ich mir so, okay, bis Weihnachten sind es noch 3 Wochen. Das heißt, ich werde so bei 2,4 Millionen ungefähr. ich bin immer ganz gut Skaleneffekt und so. Aber da merkst du halt einfach, dass das ein ganz anderes Medium ist. Und dann beschwenkst du natürlich aber auch an, weil du weißt, Tabula Rasa, ne? Du kannst nochmal komplett sauber von vorne anfangen. Und dann guckst du dir halt so Seiten an auf irgendwelchen Blogs, wo Leute darüber berichten, wie sie denn ihren Account aufgebaut haben. Und dann guckst du dir an, wie sieht denn das Grid geil aus und so. Und dann fängst du an, so zu posten und merkst du richtig, ich kann's nicht. Es sieht halt richtig scheiße aus. Egal, was ich poste, es ist Rotze und ich verstehe die Welt auch nicht. Also wir haben ja alle von Gary Vaynerchuk gelernt, es kommt nicht darauf an, wie viele Likes man auf ein Bild bekommt. Aber natürlich ist das die eine Währung, wo du versuchst, für dich was draus abzuleiten, wie gut oder wie schlecht war der Post und soll ich mehr davon machen. Und das Verrückteste ist, so die privatesten Bilder, jetzt gibt es am Wochenende gerade 2, das eine hat 5.000, da trinke ich privat ein Bierchen. Und das Bild, wo einfach nur Tannen im Schnee fotografiert werden, hat 15.000. Das ist einfach 3-mal so viele Likes. Und ich verstehe nicht, warum funktionieren Tannen mit Schnee besser als meine Wenigkeit. Also wenn es jetzt an mir geht, würde ich jetzt nur noch Tannen mit Schnee posten. Habe aber leider zu wenige Fotos in den Bergen gemacht am Wochenende. Aber ich habe noch nicht so ganz geblickt und das merkt man auch, wenn man sich dann den Account anguckt, so was funktioniert und was nicht. Klaas und ich haben beide, glaube ich, am Anfang sehr viel alten Content so von uns, dass man so klar macht, das ist wirklich unser Account, weil Blauer Haken ist halt immer noch bei dem alten Official Joko Account, den kann man auch nicht transferieren.
Okay,
man kann, das verstehe ich aber auch nicht. Also keine öffentliche Kritik, liebe Kolleginnen und Kollegen bei Meta, aber warum kann man nur einen blauen Haken haben?
First World Problems, ja?
Ja, absolut First World Problems, gebe ich dir vollkommen recht. Aber als mir dann gesagt wurde, nee, dein alter Account hat ja einen blauen Haken und den muss man dann da wegnehmen, dachte ich mir so, okay, nee, das wird nicht passieren, weil ich werde jetzt nicht den 1,4 Millionen Followern, die Assam da irgendwie mit News aus dem Iran bespielt oder tragischen Neuigkeiten auch zeigt, was da passiert, werde ich jetzt nicht hingehen und ihr den blauen Haken wegnehmen, damit ich auf meinem 140.000 Account irgendwie einen blauen Haken habe. Das wäre ganz schön bizarr, aber warum? Das sind doch zwei komplett verschiedene Themen. Also das ist ja, ich würde das eher wie ein Markenname verstehen. Der eine ist Officially Yoko, den betreibt eine Frau, die, sage ich mal, uns über die Situation im Iran aufklärt. Und das eine ist Officially Yoko Turbo, das bin ich, das ist ein Mann, der einen Einblick in seine Welt gibt. So, also das ist mir noch nicht ganz schlüssig, warum das nicht geht.
Aber ich finde es ja irgendwie schon mal irgendwie, jetzt verstehe ich das mit den alten Fotos, weil du hast ja den neuen Account ja wirklich aufgeladen. Ich habe ihn angeguckt und da sind ja jetzt echt so alte Sachen da, wo ich dachte, okay, warum hat er dir die rausgekramt?
Ja, als Verifizierung. Ja, das Bild kann kein anderer haben. So.
Ja, genau. Okay, jetzt verstehe ich das.
Das ist das eine, wo man sich Gedanken drum macht. Und auch Insta-Stories und so. Das ist auch so, aber das ist auch so spannend. Ey, mein Algorithmus lernt ja nochmal von vorne. Das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie auf alte Daten zurückgreift, sondern das ist ja ein komplett neuer Account. Ich bekomme einen Schrott ausgespielt. Ich habe letztens ein Video gepostet. Leute, die mir folgen, kennen es schon. Ansonsten empfehle ich euch, folgt mir bitte, liebe Leute da draußen. Ich habe meinen Algorithmus und natürlich ist das aufgrund dessen, dass du das dann auch sharest und dass du es likest oder dir speicherst, um es später zu posten, fütterst du den natürlich. Ich habe letztens ein Video gespielt bekommen, wo ein Hund kackt und ein anderer Hund frisst die Kacke.
Klingt ein bisschen nervig.
Und du fragst dich so, warum ist das überhaupt auf diesem Medium? Und warum wird mir das vorgespielt? Und jetzt kommt es da viel schlimmer. Zwei Tage später bekomme ich ein Video, wo ein Typ von der Klippe springt und der scheißt sich vor Angst in die Hose im Sprung und der kackt ins Wasser.
Okay, du hast irgendwelche so, wie nennt man das so?
Fäkalkacke.
Fäkal-Signale ausgesandt. Ich weiß nicht, was da gewesen ist, aber...
Ich auch nicht, aber wahrscheinlich, weil ich das geteilt habe und weiß nicht mehr, aber es ist wirklich, ich teile diese ganzen absurden Sachen. Ich habe ja Porky jetzt wahrscheinlich auch von Deichkind, durchaus ein Freund, würde ich sagen, der schrieb mir auch mal so, Alter, was ist das für kranker Scheiß, den du da postest? Und ich glaube, Porky hat viel in seiner, viel in der Welt gesehen, aber das, was ich da poste, schockiert ihn, ne?
Ja. Okay. Also ansonsten habe ich nur gesehen, also es ist aber keine Koop, weder mit dem Stangelwirt, da hast du irgendwie was.
Nein. Ich habe dann gestern entschieden, also ist alles ganz frisch. Ich habe dann entschieden, da so die Orte mal zu vertaggen, weil ich dachte mir, okay, weil man ja, also du merkst, also ich bin ein fucking Amateur, was das angeht, so, ja. Und habe keinen Plan und frage mich dann immer so, was kann ich dem noch hinzufügen, dass der Algorithmus anfängt, mich anders vorzuschlagen oder dass der Algorithmus irgendwie, ich habe sogar überlegt, ob ich da eine Werbekampagne drauf laufen lasse und da einfach mal 500 Euro drauf werfe und gucke, was dann passiert, wie viel Follower man bekommt, aber so desperate wollte ich dann auch nicht sein. Ich finde es total spannend, weil man irgendwie nochmal so eine weiße Seite da vor sich liegen hat, aber mir fehlt halt immer noch, ne? Also ich hatte das große Glück, zu einem Zeitpunkt auf Instagram angefangen zu haben, als da wirklich desperately Leute gesucht wurden, denen man folgen kann, vor 5, 6, 7 Jahren. Deswegen konnte ich mir überhaupt 1 Million aufbauen. Aber du merkst halt natürlich auch, wie so die alten Zahlen, der schlechteste Post hat mal 20.000 Likes gekriegt, so ungefähr. Die Zeiten sind vorbei, ne?
Du hast ja vollkommen recht. Also diese schneebedeckten Tannen hier sind dein erfolgreichster Post auf dem neuen Account.
Und hast du das jetzt gerade nochmal? Das ist aber warum? Aber erklär's mir. Du bist doch hier Online-Marketing-Rockstar.
Naja, das Einzige ist natürlich so, dass der jetzt auch der Letzte ist. Das heißt, du hast den größten Account gehabt als...
Guck mal, der davor. Der davor ist einen Tag davor. Da sitze ich in einem Hotel in Österreich und trinke einen Tegernseher. Und würde sagen, viel privater wird man...
Im Bademantel.
Ja, viel privater wird man mich wohl nicht sehen.
Es gab ja noch andere Posts. Also du bist ja da einmal im Schlafanzug von KH zu sehen. Dann bist du einmal da mit irgendwie... Dachte ich auch immer, dass es gut funktioniert, irgendwie Privatjet-Foto irgendwie so, oder zumindest so ein Flughafen da in Ibiza, wo man denkt, es sei der Privatjet von Drake oder so.
Das ist der Privatjet von Drake! Ja. Okay. Da bin ich angekommen, Mann, auf Ibiza diesen Sommer und dachte mir so, warte mal, dieses blaue Flugzeug mit den Wolken drauf, und hab's gegoogelt und bin ausgerastet, dass der da gerade abgehoben ist. Und der war gerade da, der war hier mit, wie heißt er denn, mit den Keine-Musik-Jungs, hat er da irgendwo im Pascha gefeiert. Und der ist tatsächlich da, in dem Moment, als ich angekommen bin, ist der abgehoben.
Also am Ende hat dieser blaue Jet irgendwie der schlechteste Post überhaupt bei dir.
Ja, und da habe ich sogar Champagne Papi vertaggt. Was mache ich falsch? Wenn da draußen jemand Ahnung von Social Media hat, was mache ich falsch? Bitte schreib mir.
Apropos, ich habe das auf einen, wir müssen die Plattform kurz wechseln. Ich habe bei LinkedIn gesehen, ja. Du suchst ja nun offiziell sogar nicht nur hier Hilfe, sondern du bist ja nun wirklich auf der Suche. Was kann man dir Gutes tun?
Ich suche jemanden oder eine Frau, einen Mann, vollkommen gleich, divers, also offen für alles, da ich, wie man ja sieht, Social Media mäßig jetzt nicht so super aktiv verstehe, was da irgendwie Sache ist, suche ich jemanden, der da vielleicht ein bisschen ein besseres Verständnis für hat. Die Person, die ich suche, ist eigentlich eine, die mit mir gemeinsam eine und das ist, glaube ich, wirklich richtig, das auch so zu verstehen. Für mich ist das ja, also ich will da nichts monetarisieren im Sinne von, dass ich irgendwie anfange, mit einem Joko20-Code irgendwelche Produkte zu bewerben oder so. Aber für mich ist das natürlich schon eine verlängerte Werkbank für all das, was ich so schaffe, weil es ja natürlich im weitesten Sinne auch auf sämtlichen Plattformen Entertainment ist, was da stattfindet. Und auch wenn ich 2 Tannen poste, die der erfolgreichste Post ever sind, sagt das ja auch viel über meinen Unterhaltungswert aus, wenn die erfolgreicher sind als ich. Aber dafür brauche ich einfach jemanden, der mir zur Seite steht und mit dem ich mir strategisch Gedanken darum machen kann, nicht nur, wie kann man wiederum eine relevante Reichweite aufbauen auf Insta, sondern wie kann man auch die Plattformen untereinander besser spielen und wie kann man aber dann auch in Bezug auf, mein Gott, von Sushi über 3 Freunde, Jokolade und was da noch alles so ist, Cheerio, ist es halt schon so, dass man da ja auch immer wieder Themen hat, die meine Welt berühren, die aber untereinander die Welten berühren und da bin ich einfach, glaube ich, dafür, dass man sonst sehr, sehr gut aufgestellt ist, nicht gut genug aufgestellt und dafür vor allen Dingen nicht gut genug aufgestellt, weil diese Themen so eine große Relevanz haben und diese Welt von mir ja nie, sag ich mal, lieblos behandelt wurde, aber man auf der anderen Seite auch jetzt nicht sagen kann, dass ich sie ähnlich professionell aufgestellt habe wie vielleicht meine Finanzvorsorge.
Ja, also wer das sehen will, was du da genau suchst, das gibt's bei LinkedIn. Da hast du einen Post gemacht, wo sozusagen nochmal der Jobaufruf steht, korrekt?
Ja, genau. Und wichtig wäre nur, bitte hängt auch wirklich, ich hatte überlegt, ob ich zuschreibe, ich brauche Arbeitsnachweise, dachte mir dann aber, das passt. Aber ich habe halt auch Mails bekommen, da steht halt drin, ja, ruf mich doch mal an. Und dann die Handynummer. Wo ich mir denke so, ja, ich verstehe den Punkt, weil manchmal ist das ja so, ich würde mir manchmal auch in meinem Leben wünschen, dass solche Moves die schönste Geschichte entspinnen ever. Ja, wie seid ihr denn zusammengekommen? Ja, ich habe ihn einfach angerufen. Aber das ist natürlich jetzt nicht möglich, ohne dass da irgendwie ein Arbeitsnachweis oder mal zumindest man versteht, dass da eine Person ist, die weiß, was sie tut, dass man dann einfach sagt, ja klar, da rufe ich jetzt einfach mal an, um dann eine halbe Stunde privat zu quatschen, um zu gucken, was bei rumkommt. Oder auch immer gern genommen, meine Vita ist im Anhang und dann ist kein Anhang dabei. Wo ich denke, also das ist immer so, passiert mir auch manchmal, dass ich Sachen verschicke, wo kein Anhang dabei ist. Aber da denke ich mir, das ist jetzt ja schon ein Angebot, was ich da ausspreche, dass ich sage, ich wäre bereit, mit dir gemeinsam mir eine Zukunft Social Media mäßig aufzubauen. Dann verlange ich aber, dass es nicht ist, ich soll anrufen im ersten Schritt. Und dass zumindest man versteht, was denn die berufliche Laufbahn gewesen ist. Und wenn eine Mail geschickt wurde, also für all die, die sich vielleicht schon gemeldet haben und sich wundern, warum ich noch nicht gemeldet habe, guckt doch nochmal, ob ihr einen Anhang mitgeschickt habt.
Also jedenfalls, wenn ich jetzt dein LinkedIn-Profil aufmache, ganz witzig. Das Erste, was ich sehe, ist, sie waren beide bei Gruner und Jahr beschäftigt.
Stimmt.
Zutreffen, du hast ja mal ein Magazin gemacht und ich war da auch mal, also in kleinerer Funktion.
Ja.
Und dann schreibst du zumindest immerhin bei deiner Info, also du würdest dort nicht antworten, aber bitte siehst mich nicht. Na, fand ich auch ganz sympathisch. Ansonsten, also Aufruf hier, Joko sucht, es ist auf jeden Fall ein reichhaltiges Portfolio. Und ja, man kann auf jeden Fall.
Ich finde es wahnsinnig spannend. Also guck mal, ich weiß ja nicht, wann erscheint dieser Podcast? Kann man darüber reden?
Anfang Januar, ja.
Anfang Januar, guck mal, das neue Jahr. Ja. Neue Jahr, neues Glück.
Ja.
Vielleicht mache ich eine Kai Pflaume, wie nennt man das, Transformation und werde jetzt auch irgendwie noch so fitnessmäßig am Start. Klaas ist so eine Maschine geworden, Kai ist so eine Maschine geworden, Jakob Lund ist so eine Maschine geworden. Ich bin der Einzige in meinem Umfeld, der nicht mehr fit ist. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich bleibe. Du bist ja auch hier. Ihr hättet doch sogar so eine Challenge laufen.
Ja, wir hatten mal so eine Challenge. Auch mit
Aber also du warst Kai immer schon fit, Philipp. Egal, was die anderen sagen. Du warst immer schon fit.
Aber ich habe keine Chance gegen Kai. Wir haben mal diese Klimmzug-Challenge gemacht. Also eigentlich war es ja so, er kam bei uns ins Büro und ich habe halt eine Klimmzugstange und da konnte er keinen Klimmzug. Und dann habe ich ihn halt veräppelt, weil ich immer so 10, 12 kann ich. Und dann habe ich seinen komischen Adidas-Vertrag, der ist vollkommen deplatziert, der gehört mir. Ich müsste eigentlich von Adidas gesponsert werden, nicht du. Sehr und da war er halt, da war er sauer, dann haben wir diese Challenge gemacht und dann hat Adidas ja wirklich dann richtig Klimmzug machen, sich da ein Jahr lang richtig reingebissen und da trainiert und nachher haben wir dann gesagt, okay, wer jetzt in einer Stunde mehr kann und da konnte er dann, glaube ich, 160 Stück in einer Stunde und das war, und dann haben wir uns vorher schon mal umgezogen.
Darf ich fragen, also, wie viele du konntest? Kaiser,
Mitte 50, hatte dann in der Umkleidekabine einen erschreckenden Sixpack, also
da aber bin ich raus. Aber guck mal, das ist ja eigentlich ist die Geschichte gut, weil du bist die Ausgangsposition für die Transformation von Kai Pflaume.
Ich glaube so ein bisschen hat er mir ja, also man muss aber
das ist so stehen, du musst es gar nicht kommentieren. Ich sag das so, jetzt ich einfach so. Ich will
mal Props an Kai Pflaume, weil ich da so wirklich dachte, okay, so macht man das also. Ich glaube, es war letztes Jahr, rief er mich am 31.12. An und sagte, hey Philipp, ich wollte mal sagen, irgendwie hier das Treffen bei uns, dir im Büro mit der Klimmzugstange, das hat irgendwie bei mir echt was ausgelöst. Und das Jahr ist jetzt rum, ich wollte mich dafür bedanken. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ey, Kai Pflaume ruft mich an und bedankt sich für das. Das ist einfach so, diese Moves, habe ich, das muss ich mir merken, so muss man einfach agieren. Diese Art mit Leuten und an auch sowas zu sagen und auszusprechen, anzurufen am 31.12. hat mich beeindruckt, muss ich echt sagen.
Kai ist aber auch einfach einer der besten Menschen, die ich die letzten, weiß ich nicht, wie alt bin ich jetzt? 44 wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird. Die letzten 44 Jahre kennengelernt habe. Also es ist wirklich, finde ich auch, ein unfassbar herzlicher, toller, vor allen Dingen aber auch ehrlicher, also der sagt dir geradeaus auch ins Gesicht, wenn irgendwas nicht so passt, Typ. Und ich bin auch Riesenfan. Ich meine, er hat Jakob Lund, der auch zu diesem Halbmarathon war es, glaube ich, oder war es ein Marathon? Ich weiß gar nicht, was er gelaufen ist.
Halbmarathon, das habe ich keine Ahnung. Ich habe das nur so ein bisschen aus der Ferne mitbekommen, dass die beiden da was machen.
Aber ich habe mit Jakob im Sommerurlaub trainiert. Da musste ich auch Kai versprechen. Kai meinte so, Joko, ich weiß, Jakob und du, ihr seid kleine Connoisseure. Hört auf mit dem Wein, hört auf mit dem guten Fressen. Wir waren 3 Wochen in Italien, was natürlich, sag ich mal, sehr, sehr schwer ist, da irgendwie Kost und Getränke zu verneinen. Haben wir auch nicht, aber wir haben halt immer zusammen trainiert, sind immer laufen gegangen. Jakob hat mich mitgeschleppt, muss man fairerweise sagen. Und irgendwie so ab der Hälfte des Urlaubs musste Jakob auch alleine laufen gehen, weil da habe ich dann gesagt, so, ich stehe nicht mehr um 6 auf, du kannst mich mal. Ich will im Urlaub, Alter. Aber der hat Jakob dahin getrieben und es ist wirklich ein einzigartig toller Mensch. Also Kai Pflaume, wenn du das hörst, I love you.
Ja, also so ist das. Naja, schauen wir mal. Also jetzt jedenfalls die ganz große Packung Joko Winterscheidt, das ganz große Update, das 2022, 23 Jahresende Update. Vielen, vielen Dank. Es ist, glaube ich, irgendwie alles drin und mal gucken, wann wir uns wo hier in der Podcast-Welt wieder treffen. Es fehlt ja eigentlich fehlt der Podcast von dir. Eigentlich müsstest du mal wieder einen Podcast machen, so richtig, ne?
Eigentlich ja, ne?
Ja, guck mal, deine Kollegen, einen der erfolgreichsten Podcasts, Baywatch.
Entschuldigung, verschluckt. Ich bin noch ein bisschen krank, ich war lange krank. Was sagst du?
Deine Kollegen bei Baywatch, einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Ne? Also
aber auch ein unfassbar guter Podcast. Also ich kann natürlich nur schwer beurteilen, wie es ist, weil ich jede einzelne Person, die da eine Hauptrolle spielt, von Schmiddi, Jakob als auch Klaas, ich natürlich alle drei in- und auswendig kenne. Und für mich, ich schwöre, das ist jetzt keine Werbung, aber ich liebe es, wenn es eine neue Folge gibt, weil ich halt so nah an denen dann bin, dass ich dann auch so teilweise weiß, woher die Themen kommen oder weiß ich nicht was. Das ist wirklich, das ist mein aller Lieblingspodcast. Und ich glaube, selbst wenn ich selber einen machen würde, würde ich den immer noch lieber hören von denen, weil das einfach auch immer so auf so eine wahnsinnig guten Ebene unterhaltsam ist und gleichzeitig aber dann auch, ich meine, ich habe ja auch schon das eine oder andere Mal mein Fett da weggekriegt, aber da muss ich selber am lautesten lachen, weil ich denke halt, ihr dummen Ficker, das habe ich euch privat erzählt. aber das ist, ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Da kann man eine Empfehlung rausgeben.
Alles klar. Joko, mein Lieber.
Philipp. Ey,
erfolgreiches 23.
Ja, die auch. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal wieder. Haben wir uns dieses Jahr gesehen, richtig physisch?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne?
Nee. Also ich verspreche dir, 23 werde ich dich in meine Spinnenarme nehmen.
Alles klar. Hau rein.
Haust rein.
Tschüss, tschüss.
Neuer Partner bei uns, und zwar Lexware. Eine Firma, eine Marke, die ich schon lange kenne und die dafür bekannt ist, dass sie in vermeintlich recht langweiligen Nischen wirklich die Top-Angebote macht, zum Beispiel Software oder Weiterbildung rund um Fragen der Warenwirtschaft, rund um Buchhaltung, rund um private Finanzen, rund um Steuererklärung, Software und Informationen für Vereine, Dinge, die man einfach braucht, um unternehmerisch voranzukommen, insbesondere im Bereich kleinere und mittlere Firmen. Dafür steht Lexware und bietet halt sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote. Hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast. Und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal, @selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.